Röttcast. Ja, willkommen bei der ersten Ausgabe des Röttcast.
Yay!
Ja! Ihr kennt unsere Stimmen bestimmt schon vom Sumpf. Hier ist
Karin
und Ture. Und wir haben jetzt beschlossen, noch einen Podcast zu machen, in dem wir einfach ins Kino gehen. Wir wissen, wann wir ins Kino gehen, wir wissen, in welches Kino wir gehen, aber wir wissen nie, welchen Film wir schauen werden.
Ja, wenn wir nicht vorher spinksen.
Ja, das heißt, wir gehen einfach rein und gucken, was gerade läuft und das gucken wir dann. Es sei denn, es ist ein Horrorfilm, dann nicht.
Yes.
Dann gehen wir ins nächste Kino.
Oder warten eine halbe Stunde oder so.
Ja. Und dann reden wir drüber und das nehmen wir dann auf.
Voll die Idee. Ja.
Und voilà! Haben wir einen Podcast. Und das haben wir jetzt das erste Mal vorgestern Freitag gemacht. Da waren wir im Off-Broadway.
Richtig.
Ein nettes kleines Kino.
Wozu wir später mehr sagen werden.
Ja, genau. Und was haben wir geschaut?
Wir haben geschaut, auf Deutsch heißt der Film Beale Street.
Ja.
Auf Englisch hat er einen längeren Titel, den ich gerade nicht auswendig weiß.
Blues on Beale Street, irgendwie sowas. Nee. Das ist so eine typische Albernheit, die man in letzter Zeit öfters bekommt, titelmäßig vorgesetzt bekommt. Man nimmt einen amerikanischen Film, ersetzt den englischen Titel durch einen anderen englischen Titel, der aber angeblich einfacher zu verstehen ist für das Publikum. Also es ist fast so toll wie das, ich glaube, inzwischen ein bisschen ausgestorben, aber doch noch immer noch recht beliebte, wir setzen einen vollkommen absurden Untertitel unter den Titel des Films.
Ich habe es jetzt. If Beale Street Could Talk.
Ja.
Heißt der Film im Original.
Das ist eigentlich ein schönerer Titel, ne?
Ja.
Ja.
Aber man traut dem deutschen Publikum einfach nicht sehr viel zu.
Aber andererseits ist dann doch Beale Straße so albern. Wobei Beale Street ist ja auch ein Eigenname. Das kann man eigentlich gar nicht übersetzen, ne?
Ach, ich weiß.
Also auch als Ganzes mit der Straße dabei. Ich weiß es auch nicht. Aber es ist ja auch gar nicht das Thema. Das Thema war, dass wir den Film gestern gesehen haben.
Mhm.
Und man muss dazu sagen, der Film hat auch einen Oscar bekommen. Wenn auch nur für die beste Nebendarstellerin. Der Regisseur des Films hat mit seinem eigenen Film, ich glaube, das war so erst letztes Jahr, das war noch gar nicht so lange her, ne? Oder vorletztes Jahr, mit Moonlight.
Da, ja.
Auch einen Oscar bekommen. Aber Moonlight ist vollkommen vorbeigegangen und die Existenz dieses Films, den wir gestern gesehen haben, auch. Und dabei war das gleich eine positive Überraschung und ein schöner Einstieg. Also noch ganz wichtig zu sagen, wir spoilern wie Arsch.
Ja.
Ja, wir nehmen keine Rücksicht.
Nein, das ist uns zu anstrengend.
Ja. Der macht auch keinen Spaß.
Nein.
Also nicht zu spoilern macht keinen Spaß.
Richtig.
Genau. Ich war positiv überrascht. War ein schöner Film. Wie ging es dir?
Ja, ich fand ihn auch, ich fand ihn super gemacht und schön erzählt. Die Story ist natürlich, ich meine, wie sollte sie auch gut ausgehen? Sehr frustrierend, würde ich es fast nennen.
Ja.
Also ich bin rausgekommen und dachte so, okay, die ganzen Bilder und auch die emotionale Verflechtung und so waren sehr spannend und schön, aber es war von Anfang an irgendwie klar, da kann nichts, also es wird keine Wohlfühl-Auflösung der ganzen Sache geben.
Obwohl der Film uns doch schon die eine oder andere Falle gestellt hat, was das
ist. Ja, aber es gab immer mal wieder das Gefühl, vielleicht haben wir es jetzt. Vielleicht gibt es doch irgendwie was.
Versuchen wir mal von vorne anzufangen. Wovon reden wir eigentlich? Was ist das für ein Film?
Es ist halt so eine Mischung. Es ist zum einen eine massive Gesellschaftskritik, aber gleichzeitig ist es ein Liebesfilm und es ist ein Film über familiäre und sonstige menschliche Beziehungen. Auch außerhalb von Paarbeziehungen und spielt im schwarzen New York der frühen 70er Jahre.
Ja, genau. Es ist ganz, ganz nett bei dem Film, also er ist gestalterisch, um als vollkommen wieder in eine ganz andere Richtung zu gehen. Ich habe tatsächlich lange gebraucht, um zu erfassen, wann der Film spielt. Ich wusste ja vorher nichts davon.
Ja.
Und es ist tatsächlich so, dass dieser Film, ich glaube, als Nicht-Zeitzeuge, dass es ein Zeichen von einer ausstatterischen Sorgfalt ist, dass es schwer auszumachen, ob wir jetzt in den 60er oder in den 70ern sind, da tatsächlich so eine Übergangszeit eine modische beschreibt. Also wir haben noch nicht die ganz harten Schlaghosen, die Leute tragen auch die Sachen vom letzten Jahrzehnt, auch was übrigens selten ist, wenn man Filme aus den 70ern oder 60ern sieht, haben die Leute nur Möbel aus den 60ern und 70ern, ja. Autos aus den 60ern und 70ern und niemand hat was Altes. Oder.
Das stimmt, aber das ist ja. Hier bei Beale Street überhaupt nicht.
Nee, also wir haben, insgesamt ist der Film handwerklich unheimlich schön gemacht. Wir haben es mit einer sehr, sehr schönen Kameraarbeit zu tun.
Mhm.
Der Film macht etwas, was ich sonst gar nicht mag, aber in diesem Fall funktioniert es wunderbar. Und zwar haben wir es zum Teil mit sehr krassen Perspektiven und Kamerafahrten zu tun. Das wirkt oft zu Hektik und zu Unübersichtlichkeit und zu einem Verlust von funktionierendem Bildaufbau. In diesem Film ist es genau das Gegenteil.
Ja, es unterstreicht sehr häufig so ein bisschen die unbewusste Gefühlslage der Protagonisten oder einfach der Unmöglichkeit der Situation.
Und es ist alles sehr in kräftigen Farben gedreht. Das gibt den ganzen, es hat schon was von der freien Farbgebung von einem ABBA-Film.
Ja.
Ja, sehr kräftige Bonbonfarben. Also schon sehr.
Ja, aber es wirkt halt nie, finde ich, irgendwie zu sauber oder zu.
Ja, aber es hat schon ähnlichen Effekt. Also es hat einen gewissen Entfremdungseffekt. Es steht dadurch eine Künstlichkeit. Was ich interessant finde in Anbetracht des Stoffs des Films, er erzählt zwar keine wahre Geschichte an sich, aber er erzählt eine Geschichte, wie sie hätte gut passieren können und wie sie wahrscheinlich auch vielfach passiert ist.
Ja.
Genau, wir haben es mit einer Liebesgeschichte. Also im Kern geht es eigentlich um auf der einen Ebene haben wir es eine Beziehungsgeschichte zu tun zwischen einem jungen Paar, was sich doch sehr schnell ineinander verliebt, sehr schnell auch zusammenzieht.
Aber man muss auch sagen, sie kennen sich, seit sie kleine Kinder sind.
Ja, doch. Aber die Paarsituation ist trotzdem eine andere als eine Freundschaftssituation.
Das stimmt.
Genau, sie kennen sich, die Familien kennen sich, seit sie kleine Kinder sind. Und die auch sehr schnell, wenn auch unfallsmäßig, ein Kind produzieren. Das ist die eine Ebene der Geschichte. Die andere Ebene der Geschichte ist tatsächlich eine Beschreibung einer Rassismussituation in den USA in den 70ern. Die einerseits dadurch erzählt wird, dass die Armut der Protagonisten beschrieben wird und die Auswegslosigkeit aus dieser Armut.
Ja.
Aber andererseits auch, dass sie eine gewisse Willkür durch den Rechtsstaat, der in dem Fall einfach kein Rechtsstaat ist, erfahren.
Und zwar sehr massiv.
Sehr massiv. Und auch sehr stark auswirkt auf die persönliche Liebesgeschichte.
Ja. Und auf die Familiensituation. Ja. Also auch der erweiterten Familie, der Eltern, der beiden Protagonisten, der Geschwister.
Ja, gut, und jetzt fange ich jetzt massiv an zu spoilern, was passiert ist. Der männliche Part wird für ein Verbrechen, ein schweres Verbrechen, geht er ins Gefängnis, was er nicht begangen hat.
Und das nur, weil er an einer anderen Situation dem Polizisten, der das vermeintlich mitgekriegt hat, blöd gekommen ist.
Richtig.
Einem weißen Polizisten, der sich wie der, Sheriff im kleinen Dorf des Wilden Westens aufführt.
Und in dem Film ist es tatsächlich so, dass es eigentlich keiner wirklichen Beweise bedarf. Es reicht die reine Behauptung.
Es reicht die Behauptung eines Vergewaltigungsopfers und noch viel schlimmer des Polizisten, der gar nicht in der Ecke als diensthabend hätte sein können, weil das nicht sein Dienstbereich gewesen ist. Aber der sagt, der war's und damit ist alles andere völlig egal.
Ja.
Und da beginnt es eigentlich, dass man denkt, dass bei mir zumindest so eine massive, so eine ganze Zeit Unwohlsein. Also dieses, und es ist ja nur sehr fremd. Also ich meine, das ist was wir uns alle überhaupt nicht vorstellen können. Aber es kommt trotzdem rüber, dieses, man weiß eigentlich, dass alle Anstrengungen, die man macht, völlig vergebens sind, weil es ein Arschloch gibt, dem mehr zugehört wird oder als einziger faktisch zugehört wird. Weil auch das Vergewaltigungsopfer ist nicht, also es ist nur Zeugin, nur in Anführungsstrichen, aber so.
Das ist die Art von Verbrechen, die es keiner Anzeige bedarf, sondern es ist ähnlich wie Mord. Wenn ein Mord passiert, wird automatisch ermittelt und verurteilt.
Genau, und das heißt aber, die Frau, die Zeugin, also das Opfer dieser ganzen Sache, sagt, der war's bei einer Gegenüberstellung und sie hat das definitiv, konnte sie nicht erkennen, wer sie vergewaltigt hat. Und nachdem sie die Aussage gemacht hat und klar wird, dass da auch ein Anwalt mit Zeit und Energie rangeht, verschwindet diese Frau. Das heißt, der Einzige, der übrig bleibt, ist dieser Polizist, der sich auf irgendeinem absurden Rachefeldzug gegen, also es kommt zumindest so rüber, gegen alle Schwarzen.
Nö, das wissen wir nicht. Was wir wissen ist,
ja, oder er fühlt sich in seiner Autorität untergraben. Ja,
das auf jeden Fall. Also was unser Film ganz klar kommuniziert, ist, dass es zwischen diesem Polizisten und dem jungen Mann, der im Knast landet, ein Ereignis gab, also ein Zusammentreffen, das der Polizist verloren hat. Also es ist, der wollte ihn schon mal wegen der Lappalie einknasten und dank zu viel Zivilcourage von Zeugen konnte er das nicht durchziehen.
Genau, er hätte sich mit einem ganzen, quasi mit einem ganzen Geschäft
anlegen müssen,
ja. Und das war ihm dann doch zu viel.
Also das scheint dann schon eine persönliche Sache zu sein, wobei der erste Vorfall auch ist absurd.
Ja.
Ein absurder Vorfall gewesen. Also so gesehen kann man wahrscheinlich schon interpretieren, dass das mehr als eine persönliche Kiste war.
Also für mich ist es ja ganz schön, das muss man auch dazu sagen, der Film wird immer wieder in Rückblenden erzählt, ohne dass man das Gefühl hat, man würde, also ich hatte nicht das Gefühl, als würde ich, also als würde das so zerfransen oder man wüsste nie genau.
Man kommt recht spät an die Information. Tatsächlich zum Beispiel, ja, das wird nicht linear erzählt. Wir erfahren recht früh, dass er im Knast sitzt. Erfahren, glaube ich, aber erst in der zweiten Hälfte des Films. Warum?
Ja, irgendwie so.
Ja.
Also für mich zeugt es von guter Erzählfähigkeit und Struktur, dass man gar nicht merkt. Also ich glaube
nicht. Man will.
Ja, und man hat nicht das Gefühl irgendwie nach einer halben Stunde, hä, wo bin ich und was ist hier los? Sondern ich glaube, ich habe das erste Mal auf die Uhr geguckt, eine Stunde nachdem der Film losgegangen ist.
Also, ich fange mal, genau, das ist etwas, was ich eh noch sagen wollte. Wenn man die Story so hört,
Kurzbeschreibung,
also wenn ich sie einfach gehört hätte, ohne was über den Film zu wissen, hätte ich Angst, dass es ein riesiger Kitschmist ist. Mit tragender Musik, mit klaren gut-böse Mustern, mit furchtbar dramatischen Erzählung. Also ich glaube, wenn man diesen Film zum Beispiel Steven Spielberg in die Hand gedrückt hätte.
Wo ich immer noch eine Krise kriege, dass man überhaupt darüber nachdenkt.
Wäre was Furchtbares dabei rausgekommen, aber es war halt nicht Steven Spielberg. Es war, hast du den Regisseur da gerade?
Der Regisseur.
Ja.
Barry Jenkins.
Genau, der glaube ich, das ist jetzt ein dritter Film.
Ja, der hat auch das Drehbuch geschrieben.
Der hat auch das Drehbuch geschrieben, der Film basiert aber auf dem Roman. Und ich glaube, aus dem Roman stammt auch die Erzählstruktur.
Auf jeden Fall.
Ja, der Autor war James Baldwin.
Mhm.
Wohl einer großen amerikanischen Autoren. Ich wusste von dem vorher nichts.
Doch, wir haben irgendwann eine Doku über den
gesehen. Ja, haben wir?
Haben wir.
Okay, aber ich wusste
es trotzdem. I'm not your Negro.
Ah,
ja.
Das war eine gute Doku.
Ja.
Das war eine gute Dokumentationsempfehlung ganz nebenbei. Not your Negro. Ja, auf jeden Fall scheint er in den USA eine weitaus größere Bedeutung zu haben als hier.
Er ist einer der wichtigsten schwarzen Autoren. Ja, ich überlege, also weil die Grundstimmung, aber die habe ich ja schon gesagt.
Ja.
Also auf der einen Seite, also immer wenn die Rückblenden darauf kommen, wie die beiden sich sozusagen nach ihrer sehr langen Erfahrung als beste Freunde und Familien, also die wachsen fast auf wie Geschwister, die halt einfach nicht im gleichen Haus sind. Also obwohl selbst das. Irgendwann nimmt halt ihre Familie ihn auf, weil er hat nämlich eine furchtbar gruselige Mutter und zwei grässliche Schwestern.
Die zum Glück nicht allzu oft in den Film vorkommen.
Ja.
Also man muss zu dem Film sagen, es ist so, dass man tatsächlich aus dem Film rauskommt und keinerlei Störgefühle hat. Wenn man ihn auseinandernimmt, findet man ganz viele Elemente, die normalerweise bei mir Störgefühle erschaffen hätten. Zum Beispiel, dass viele Charaktere wirken wie Abziehbilder.
Die meisten Charaktere, die nur kurz vorkommen.
Ja.
Also die so ein bisschen, sagen wir mal, entweder auf der einen Seite seine Familie, also zumindest die Mutter und die Schwestern, die kommen eigentlich nur in einer Szene vor.
Gott sei Dank.
Und genauso wie später wie soll man das beschreiben, ein junger Typ, der schon direkt ein bisschen irritierend also so fern von der Welt. einem vorkommt und der den beiden ein noch nicht fertiges Loft vermieten möchte. Das nachdem sie monatelang Wohnung suchten und wenn er alleine sucht, kriegt er gar nichts, dann schicken die ihn alle wieder weg. Wenn sie alleine sucht, denken die Vermieter, sie könnten sich an sie ranmachen und wenn sie zusammen suchen, keiner will ein schwarzes Paar, ein junges, also wir sprechen hier von einer 19-Jährigen und einem 22-Jährigen, eine Wohnung geben und dann taucht plötzlich ein wahrscheinlich auch erst 25-jähriger Jude auf mit Sandalen und Socken, der irgendwie ein bisschen schüchtern wirkt und ihnen halt so ein eigentlich zeigt er ihnen nur eine leerstehende Fabrikhalle.
Ich muss sagen, bei der Szene.
Aber der wirkt halt auch irgendwie so ein bisschen.
Ich will von vorne anfangen, Gott. Wir sind gerade total.
Mach Stopp.
Nee, ich mach nicht Stopp. Ich schreibe mir die Zeit auf. 18 Minuten, ja. Oh Gott, können wir nochmal gut von vorne anfangen. Weißt du, warum ich von vorne anfange? Wie ist das gerade? Ich komme da irgendwie nicht auf den richtigen Punkt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, mein Problem ist, dass ich bei diesem Film eh nicht auf den richtigen Punkt kommen kann.
Ja, das ist vielleicht. Eigentlich ist das gerade spannend. Warum?
Ja, es ist zum einen. Oh, ich kann es nicht mal fassen, das ist das Problem.
Also, wir haben es ja mit einem Film zu tun, der ja. Das nehmen wir doch auf, das ist spannend. Interessant gerade. Ich weiß bloß nicht, ob ich das anständig zurechtschneiden kann. Also, wir haben es ja mit einem Film zu tun, der ist ja erstmal von seiner Strunkgrundidee und auch von seiner Intention nichts Ungewöhnliches. Hätten wir es jetzt tatsächlich das Szenario mit dem Steven Spielberg-Dings zu tun gehabt,
dann hätten wir uns
wunderbar damit auseinandersetzen können.
Meinst du?
Ja, allein schon, weil wir uns über was aufregen.
Ja.
Mir fällt jetzt gerade einfach nur Schindlers Liste ein, dessen Ende ich furchtbar finde.
Ja.
Weil das eine unglaubliche, weil Schindlers Liste ist es, Schindler, die Hauptfigur, ist ja ein unglaubliches Abziehbild. Also er fängt zwar schon mit komplexen Entscheidungen an, aber am Ende ist er ein Abziehbild. Er entwickelt sich vom komplexen Mensch zu einer zweidimensionalen Heldenfigur.
Ja.
Und das wird gefeiert am Ende.
Und bei dem Film jetzt?
Mit tragender, starker Musik.
Ja, ich glaube, ja. Was den Film, also was Beale Street so schwer zu fassen macht, ist für mich,
ja.
Es ist ja auch gut. Es gibt niemanden in dieser Geschichte, ja doch, außer vielleicht die Mutter von ihm,
ja.
Die nur scheiße oder nur toll sind. Weil sie alle irgendwie komische Dinge machen und man sie aber schon alle irgendwie verstehen kann.
Doch, die Nebencharaktere, auf mehrere Nebencharaktere trifft das zu. Die Mutter ist, also ich bin unglaublich froh, dass wir die Mutter nur einmal sehen. Man muss dazu sagen, die Mutter ist halt so, kommen wir später über die Mutter, können wir noch ganz lange reden. Aber wir haben es mit der Mutter als böse Absi-Figur zu tun. Ganz üble Frau ist das. Dann ist sein bester Freund, ist einfach eine Sympathie-Absi-Figur. Also ich weiß gar nicht, ob sein bester Freund ist. Der arbeitet im Restaurant und dem gehört das sogar.
Ach, lässt der? Der Spanier.
Ja, aber der hat auch nicht genug Screentime, als das aus dem was werden würde. Der ist tatsächlich nur einfach nur so eine Art.
Ja, der kommt einmal vor, oder dass man ihn kennt, also dass man so ein bisschen den Protagonisten in seiner, also so wie er mit Freunden ist, wenn er nicht genau. Von der Familie und von sozialem Druck umgeben ist.
Der ist einfach nur ein Medium, das diese Beziehung pusht und den Hauptcharakter ein bisschen vertiefen soll.
Das und,
ohne selber was
zu sein. Und in der zweiten Szene, das zweite Mal, wo er auftaucht, ist er quasi der Retter, weil er den beiden Unterschlupf und was zu essen gewährt, nachdem sie das erste Mal, also nachdem sie zusammen das erste Mal die Ungerechtigkeit der frühen 70er oder späten 60er Jahre, was Polizeigewalt gegenüber Schwarzen angeht.
Aber alle anderen Charaktere, also die ein bisschen mehr Zeit haben, ein bisschen mehr Text haben, außer, also ja, wir haben zwei Arten von Charakteren. Wir haben einfach einmal Vehikel, die bestimmte Probleme aufzeigen sollen und die Story voranbringen sollen. Das ist tatsächlich die Mutter. Die Mutter, als sie erfährt, dass die Hauptcharakterin schwanger ist, also die Mutter des jungen Mannes, als sie erfährt, dass die Freundin des jungen Mannes schwanger ist.
Wieso benutzen wir eigentlich nie den Namen? Weil wir ihn beide nicht wissen.
Weil die gerade Fonny heißt, glaube ich, ne?
Fonny, ja.
Die Mutter von Fonny und wie hieß die Frau, das Mädel?
Ich versuche es zu finden.
Ja.
Gut, Tisch.
Die Mutter von Fonny, als erfährt, dass Tisch schwanger ist, dreht hohl.
Ja,
Die
und
wird am liebsten direkt abtreiben und nee, nicht abtreiben,
nein.
aber die sieht nur Probleme und
Ja, sie
gerät
ist ja
Panik.
vorher schon
Ja.
so, dass sie ist halt eine, die unter allen Umständen so tun möchte, als wären sie wohlsituierte, besonders gut erzogen. Also im Grunde wird sie dargestellt als die, die mit aller Macht versucht, nicht schwarz und nicht arm zu sein.
Und radikal
Und
christlich
ist
dabei.
radikal evangelikal mit allem, was dazugehört, mit alles, was nicht genau perfekt in die Gott, der strafende Gott kann uns nicht bestrafen, weil wir nichts Böses tun, passt.
Und
Was in dieser Umgebung gar nicht funktionieren kann, ist so schrecklich falsch, dass man es verflucht. Und das beginnt bei ihrem Sohn schon ganz früh, weil er eben keiner ist, der hat halt irgendwie keine gute Schulbildung und hat seine Ausbildung zum, wie er das so schön sagt, unnütze Dinge aus Holz herstellen, bricht er ab. Und damit ist endgültig klar für sie, dass aus ihm nichts wird und dass er sich ja auch nicht anstrengt. Und deswegen ist er zu verfluchen. Und als er dann noch unverheiratet.
während er im Knast sitzt. Also er hat das Kind nicht gezeugt, während er im Knast sitzt, aber es kommt
Nein,
raus, dass er es gezeugt
genau.
hat, während er im
Also,
Knast
weil
sitzt.
letztendlich zeugen sie das Kind, das kommt auch
Ja.
später raus in der Nacht, wo er das erste Mal Streit hat mit dem Polizisten und gefühlt eine Woche später oder 2 Wochen später sitzt er im Knast.
Diesem drei Monate, dritten Monat, als wir es erfahren und er es
Ja.
erfährt. Also es ist die genaue Zeitabläufe sind
Ist
nicht
ja
so
auch nicht so
klar. Es ist auch
wichtig,
nicht so wichtig, genau.
aber da steht diese junge Frau vor der Oma ihres zukünftigen, also ihres Kindes und sagt, ja, wir kriegen das Kind und sie flippt schon direkt eigentlich aus.
Die Frau reagiert so übel, also so krass, dass ich das. Sie wird von ihrem Mann niedergeschlagen in der Szene,
Ja,
von dem Großvater
die
des Kindes. Und das ist das erste Mal, dass ich innerhalb einer Filmszene nachvollziehen kann, dass jemand eine Frau schlägt, weil die so krass reagiert. Und dann habe ich später, das habe ich dann, das hat mich auch ein bisschen schockiert. Und ich habe später mit mir tatsächlich so abmachen müssen, dass er gar keine Frau geschlagen hat, sondern nur ein Abziehbild einer Frau. Ein dummes ein Klischee. Und diese Frau reagiert so krass. Sie muss so krass reagieren, weil alle anderen positiv auf das Kind reagieren. Das heißt, um in irgendeiner Form noch Drama in das Ding reinzubringen, also in der Supererzählung, braucht es jemand, der das auffängt. Im Negativen. Das ist das einerseits. Und andererseits unterstreicht es in diesem Moment ja nur, wie sehr der Rest der Familie, inklusive ihres eigenen Ehemanns, hinter der zukünftigen Mutter hinter Tisch stehen.
Ja.
Und sie unterstützen wollen. Das hier ist, das heißt, sie ist nur ein Vehikel, um bestimmte Sachen klarzumachen und um festzuzurren. Und von dieser Art von Charakteren haben wir einige in dem Film.
Ich
Ja.
stelle gerade fest, dass
Aber
ich
das
das
ist.
so überhaupt nicht sehe.
Ja, dann sagt. Dann, ja.
Also,
Ja.
weil sie ist ja vorher schon so gewesen.
Ja.
Also sie ist immer in dieser ganzen Szene, wenn sie über ihren Sohn spricht, spricht sie wie von etwas, wie so ein Furunkel oder so, was man nicht mal am Arsch, sondern eher so im Gesicht kleben hat.
Ja,
Und man kann es nicht abschneiden, weil man sonst irgendwie
sie unterstreicht in einem Dialog, wie viel sie für
so.
ihren Sohn jetzt momentan tun würde, damit er rauskommt.
Und
Und dann,
macht aber nichts.
als dann darum geht, dass was konkret gemacht wurde oder nicht gemacht wurde, weist sie nur auf ihren Mann hin.
Und ja,
Ja.
beziehungsweise sie sagt ständig, dass sie seitdem er irgendwie älter als 5 ist, für ihn betet und nichts funktioniert. Und deswegen sie würde ihn am liebsten aus der Familie verbannen. Und für mich ist das einfach das erklärt noch viel mehr, warum Fonny so ist, wie er ist.
Und vor
Also,
allem.
weißt du, für mich sind die alle keine. Also, für mich zeugt das, also für mich steht auch sie und auch ihre Töchter für dieses ganze Problem, dass wenn man vollkommen unterdrückt lebt, wenn
Ja.
man alles, also weil es ist ja wirklich so, dass in den 60ern und 70er Jahren in den USA, selbst wenn man als Schwarzer oder als Schwarze irgendwie durch irgendwelche besonderen super Förderprogramme auf zum Beispiel eine gute Schule kommt, ist das völlig egal. Es ist alles völlig egal. Egal wie viel du dich anstrengst oder so. Du hast so gut wie keine Möglichkeit, die Dinge zu tun, die du kannst, willst, möchtest oder so. Weil du darfst die nicht tun. Es gibt immer irgendwen, der sagt, der dich einfach nicht nimmt. Dem es egal ist, was du für eine Person bist.
Das ist ja eigentlich die Erzählung. Das heißt,
das ist das eigentliche Grundthema der Geschichte. Und das Positive, auch wenn sie nicht, wenn diese Geschichte kein positives Ende hat, ist immer wieder, dass Fonny und Tish und auch Tishs Eltern und die Schwester den Weg finden, dass sie im Kleinen Dinge für sich erschaffen, die gut sind.
Ja.
Und dass sie die kleinen Dinge sehen können. Zum Beispiel, dass Fonny, dadurch, dass er jetzt kurz in diesem Schreiner-Workshop ist und auch illegalerweise die Sachen mitnimmt, aber was findet, was er machen kann. Und wenn es nur ist, dass er auf die Badewanne, die in seiner Kellerbruchbudenwohnung steht, eine Tischplatte für fertigen kann.
Ich kann mir sogar, ehrlich gesagt glaube ich, dass das ziemlich lange normal war, sozusagen in kleinen Wohnungen.
Also ja, natürlich, aber wenn man das selber machen kann und nicht irgendein olles Brett vom Müllhaufen, vom abgerissenen Haus von gegenüber nimmt, das ist sowas, was die Hauptcharaktere ausmacht. Und entgegen dessen steht zum Beispiel die Mutter, Fonnys Mutter, die sich auf eine von ihr nicht zu hinter, also weil der Vorteil in Gänsefüßen einer religiösen, so dieser einzigen Konzentration auf Religion ist, du bist es nicht, also du hast es nicht in der Hand.
Vielleicht ist etwas von Absibel zu erklären, wo dann doch mehr drin.
Ja.
Ja.
Ne, so, also ja. Sie wählt den Weg, dass ich gebe mich in die Hände von Gott und bete ihn an und entweder er würdigt mich und holt mich da raus oder eben nicht, dann habe ich es wohl irgendwie nicht verdient und die Wege des Herrn, das ist ihr sehr wichtig, sind eben auch unergründlich und das führt bei ihr dazu, weil sie die Energie, glaube ich, nicht hat. Mhm. Also sieht man ja auch in dem, wie massiv sie versucht zu verschwinden in Abziehbildern.
Ja.
Sie hat die Energie nicht, sich dagegen zu stemmen. Sie versucht sich einfügen und was anderes sein, das Gefühl loszuwerden, dass sie keine Chance hat. Und das versucht sie auch massivst ihren Töchtern beizubringen, die da wirklich sitzen wie ein Stock im Arsch und
aber gleichzeitig zieht sie sich halt darauf zurück. Also es ist
ja,
es,
aber
es
das
führt
ist,
trotzdem sprich zu einem Verhalten, was das keine Chance hat, unterstreicht.
Also natürlich.
Sie versucht es ja nicht mehr.
Genau.
Sie kämpft
und das
mehr.
Ist halt das, was sie
kämpft eigentlich nur noch dafür, Entschuldigung, ich unterbreche, aber dafür, dass andere nicht mehr kämpfen.
Ja, weil es ihr jeden Tag vorzeigt, dass ihr Weg der falsche ist. Und das ist wie immer, wenn Menschen in die Ecke gedrängt werden, die einen brechen aus, wie Fonny, was ihn aber ins Gefängnis bringt. Oder sie ziehen sich vollkommen zurück, um irgendwie loswerden, dieses Gefühl loszuwerden, egal was ich tue, es klappt nicht.
Das ist übrigens auch ein Verhalten, was ich durchaus auch in meinem Bekanntenkreis kenne. Dieses für sich selber klar macht, dass man eigentlich keine Chance mehr hat und sich nur noch auf Nichthandeln zurückziehen und gleichzeitig allen anderen das Handeln dann vorzuwerfen.
Ja.
Also richtig aggressiv auch zum Teil vorzuwerfen. Ja. Also das sollen sie auch alle noch auf dem Sofa abhängen und kiffen. Ist auch scheißegal.
Ja, zum Beispiel. Und das kann man eben auch mit Religion machen.
Und alle anderen, die was machen, sind Arschlöcher, Schweine und die wollen ja nur...
Und dann fängt man nämlich an, sich auch in dem, so um bei diesem Bild von heute zu bleiben, dass man das Gefühl hat, man kriegt das Sofa weggenommen.
Ja.
So, oder...
Ja, natürlich. Ne? In dem Moment, wo andere was machen, kann man es vor sich selber einfach nicht mehr emotional rechtfertigen, nichts selber zu machen.
Ja, und das ist bei ihr so und das ist auch ein bisschen bei dem jungen Typen, der den das Loft vermieten will, der macht es halt auf anderem Wege. Aber der, ne, so, der hat vielleicht auch nicht die Energie, auf die Straße zu gehen oder wird vielleicht auch nicht gelassen, dass er irgendwie einen Beruf oder was auch immer ergreift, wo er wirklich was verändern kann.
Ja, der steckt ja auch in einem religiösen Kontext.
Genau, also, und er hängt ja auch in was fest.
Also, bei dem ist es, wird uns von vornherein ganz klar formuliert, er ist Jude und er ist wahrscheinlich nicht unbedingt orthodox, aber im religiösen Kontext, weil der trägt eine Kippe und in der Freizeit oder während der Arbeitszeit.
Und ist einer, der sagt ja auch, also weil die beiden... Tisch und Fonny sind ganz irritiert und glauben die ganze Zeit nicht, weil sie ja auch schon gefühlte 200 Versuche gemacht haben, dass da jemand kommt.
Da darf ich dazu auch noch was sagen? So, dieser Film ist eine ganze Anreihung von kleiner und großen Stichen. Also egal, was du anfängst tatsächlich, du erfährst nur Widerstand. Nur Widerstand auf der Basis dessen, was du bist und was du nicht ablegen kannst und was du auch nicht verstecken kannst. Und dann kommt dann einer, als dieser Jude, der dann einfach sagt, ja, ihr könnt das haben, kein Problem. Und der ist auch immer sympathisch, nett, offen, geht auf deren Spinnereien ein. Also es ist ja. Ja, der behandelt die einfach wie zwei Menschen. Und das führt direkt zu Misstrauen.
Ja, und Angst, dass sie am Ende vielleicht sogar noch irgendwie eine Kaution oder so bezahlen und dann ist das Geld weg.
Und ich bin in dieser Szene auch entweder auf meine eigene Falle oder auf eine Falle des Films reingefallen, die ich überhaupt nicht mag. Ich mag meine Reaktion im Moment nicht. Jetzt erst, als ich den gesehen habe, der zockt die ab.
Echt?
Ja, der zockt die ab und nein, scheiße, das können wir doch jetzt nicht machen. Die können doch jetzt so einen Film nicht einen antisemitischen Dreh einfach geben. Also ich habe dem Film selber nicht vertraut, dass er dem jetzt was, dass da etwas Positives passieren könnte.
Ja, ich glaube, so arbeitet der Film ja die ganze Zeit.
Ja.
Man wird sozusagen in eine Szene geworfen. Dadurch, also es gibt auch viele Punkte, es gibt viele Abschnitte, wo entweder das Bild schwarz ist oder man eigentlich nur eine Szene mit wenig oder keinen Menschen sieht, wo dann Tisch spricht.
Ja.
Wo man immer wieder sehr massiv das Gefühl hat, dass tatsächlich ganze Zeilen oder ganze Abschnitte aus dem Buch, aus dem Off vorgelesen werden, erzählt werden.
Ja.
Was Vor- und Nachteile hat. Manchmal war es ein bisschen die Intonation und alles sehr gelesen, als würde jemand seine Buch erinnern, also seine Memoiren, also fand ich. Aber auf der anderen Seite hätte man es nicht bildlich darstellen können.
Bei den Off-Szenen hat mich das nicht gestört. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass, also es ist ja oft Faulheit, dass man Dinge erzählt, die man hätte eigentlich zeigen können. Das war jetzt in dem Fall nicht so. Die haben auf alte Fotos zurückgegriffen aus der Zeit. Und die haben mit den Off-Erzählungen wunderbar harmoniert und vor allem haben die Fotos ja dann noch dazu was gezeigt, was nicht erzählt wurde.
Was man nicht erzählen kann, ohne einen riesen Aufriss zu machen, der einfach, glaube ich, den Protagonisten auch nicht passiert ist.
Und dann kommen wir auch direkt zu dem, was mich jetzt einzig wirklich an dem Film gestört haben, und zwar hat man sich, wir haben den im Original gesehen, muss man dazu sagen, das Einzige, was mich daran wirklich gestört hat, war, dass die bei den Dialogen sich nicht allzu weit von der literarischen Vorlage entfernt haben, glaube ich. Was erstmal nicht schlecht ist, aber in dem Film.
Es wirkte manchmal wie ein.
Sehr gestellt.
Ja, wie ein bisschen wie so ein Theaterstück. Ja,
genau.
In dem man. Also, ich weiß nicht, vielleicht war es auch absichtlich. Hatte ich oft das Gefühl, es war schon absichtlich etwas literarischer auch behalten, als man sich sonst so am Küchentisch oder so unterhält.
Ich kann mir vorstellen, es war vor allem, weil die Szenen, die gerade diese Art von Dialogen hatten, waren auch gesondert gedreht. Und ich hatte sogar das Gefühl, dass der Ton ein wenig anders aufgenommen wurde. Und zwar sind in dem Moment, wo sie sich so unterhalten, die Hintergrundgeräusche ein wenig in den Hintergrund gerückt und die Stimme weiter nach vorne gerückt, desjenigen, der redet.
Ja, das waren so Feinheiten,
Und gleichzeitig wurden die Leute auch direkt im Close-up gezeigt. Das heißt, es ist tatsächlich, wurden die uns akustisch sowie
fotografisch,
also optisch näher gerückt. Der Film hat auch sehr ungewöhnlich oft mit direkt ins Gesicht, ins Gesichtfilme gearbeitet.
Also es trägt zu dieser dieser Grundstimmung von irgendwie, hier ist alles so ein bisschen schräg, also ein bisschen daneben. Glaube ich, in der Zeit so war.
Ja, die Bildsprache auch, was ich am Anfang meinte. Wir haben es mit ungewöhnlichen Kameraperspektiven oft zu tun. Nicht immer. Wir haben es oft auch mit sehr, 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 sehr ruhigen, doch tatsächlich einfach Raumabfilmen, Kameraperspektiven zu tun, aber diese sehr kräftigen Farben und sowas. Ja, gut, es führt alles zu einer gewissen Verschobenheit, zu einer
aber ich glaube, das ist auch ja das Grundgefühl, wenn man neben der alltäglichen Ungerechtigkeit, die immer da ist in dieser Zeit, die wahrscheinlich für viele Menschen auch heute noch da ist, wenn einem dann noch was außergewöhnlich Mieses passiert, fühlt man sich die ganze Zeit irgendwie daneben.
Und ich komme, glaube ich, langsam dahinter, warum es uns so schwer fällt, über den Film zu reden. Also warum wir so Startschwierigkeiten hatten, die wir ja nicht mehr haben. weil der Film erstmal gar nicht so wirkt. Also das ist kein großer experimenteller, ich mache alles andere nicht. Film. Aber der macht in vielen Details viele Sachen anders, wo mir persönlich dann doch die Ausdrucksmittel und Sprache dann fehlen, um es zu beschreiben, weil ich es dann doch das so nicht kenne.
Und also es mein Problem, was auch schwierig ist, ist, dass wir ja über Erfahrung aus dritter Hand sprechen. Da merke ich mein Dingens. Also, weißt du?
Ja, ich weiß, was du
meinst. Wir sind nicht schwarz, wir leben in einer Gesellschaft, in der uns keinerlei wir erleben keinen Rassismus. Ich habe in meinem Leben nie das Gefühl gehabt, dass ich nicht machen kann, was ich möchte.
Also, ich will es nur so ausdrücken. Es gibt ja das Bild des weißen alten Mannes, zu dem ich mich langsam gerade hinentwickle. Ich werde immer älter. Der eigentlich zu dem Thema Rassismus nicht wirklich was zu sagen hat. So, und jetzt wird es schwierig. Und zwar im Sinne der Diversität hatte ich letztens eine Diskussion auf Facebook in einer Star Trek-Gruppe. Da ging es darum, dass ich furchtbar darüber aufgeregt wurde, dass ein bestimmter Regisseur den Regieplatz nicht zugunsten einer Frau nicht bekommen hat. Nun ist es aber so, dass ich gerade denke, gerade im künstlerischen Bereich ist es so, dass bestimmte Dinge nur auf eine bestimmte Art und Weise erzählt werden können, wenn der Erzähler
es selber erlebt hat.
Genau, einen bestimmten Erfahrungshorizont hat. Das heißt nicht, dass andere nicht davon erzählen können. Aber halt nur auf eine bestimmte Art und Weise. Sie können halt bestimmte, die stoßen an Grenzen, die jemand mit dem eigenen Erfahrungshorizont dann nicht hat. Der hat dann wieder andere Grenzen.
Ja.
Das heißt, wenn du eine Geschichte von jemandem, jetzt im Film über Steven Spielberg, der hätte diesen pathetischen Krams allein schon deswegen gemacht,
weil er es nicht anders kennt.
Weil er es nicht anders kennt und weil er ein ganz anderes Abgrenzungsproblem hat als derjenige, der Regisseur ist ein Schwarzer und der Autor ist ein Schwarzer.
Ja.
Das heißt, die haben dann einen ganz anderen Erfahrungshorizont und können davon ganz anders berichten und zwar an tiefer drin.
Genau, die können das eben dieses Unwohlsein, was sich uns einstellt, worüber wir so schwer reden können, weil es nicht das ist, was wir täglich erleben müssen.
Das kennen die besser, ja.
Genau, und deswegen können sie das indirekter und subtiler, das fehlte mir die ganze Zeit.
Ja.
Dieses subtile Unwohlsein, mit dem man da die ganze Zeit sitzt und auch rausgeht. Mein Sitznachbar hatte das sehr massiv.
Das heißt, es setzt natürlich auch eine gewisse handwerkliche Feuerfähigkeit voraus und eine gewisse Sprachfähigkeit. Das heißt, es reicht nicht, das erlebt zu haben.
Muss es reflektiert
genau,
haben.
Genau, das heißt, es reicht genauso wenig aus, das Handwerk zu beherrschen, um die Geschichte zu erzählen, wenn du kein Verhältnis zur Geschichte hast. Aber es reicht halt auch nicht aus, das Verhältnis zur Geschichte zu haben. Es muss beides aufeinandertreffen und es ist schwierig. Das gibt es nicht viele Leute, die das wirklich, weil auf die das wirklich zutrifft. Deswegen sind es die da sind, sollte man pflegen und hegen und gießen und hochkommen lassen. Das heißt, wenn wir Frauen haben, die Geschichten erzählen können, die spezifisch betreffen, weil sie Frauen sind, weil sie bestimmte Erlebnisse haben, die Männer halt nicht so machen, dann sollen sie gefälligst sie das erzählen und nicht der Mann.
Das haben wir auch, die letzten 100 Jahre.
Auch wenn er sonst ein guter Regisseur ist.
Oder wie lange gibt es jetzt das? Es gibt seit über 100 Jahren, seit knapp 100 Jahren den Tonfilm.
Ja.
Und davon ist ungefähr 75, 80 Jahre lang, egal was, immer von Männern, alten weißen Männern erzählt worden. Und zwar auf vielen Ebenen. Das ist ja nicht nur Regie, das ist auch Produktion, das ist Kamera, das ist Licht. Das sind die Kinos an sich.
Ja.
Und ja, aber da sind wir wieder an dem Punkt. Also ich meine, das ist ja genauso wie dieser Punkt, warum so viel auch bis heute an diversen Diskriminierungen nicht so einfach abzubauen ist. Weil es so schwer ist, von dem, was man schon hat, darauf zu blicken, was man alles noch bekommen könnte. Und ich behaupte, selbst die, keine Ahnung, die emanzipierteste und mutigste und gleichberechtigste Frau und auch der Mann, der von sich selber sagt, ich will das alles gar nicht mehr so, kommt in seinem Leben 10 Millionenfach an Punkte, an so kleine, wo er das Gefühl hat, aber das will ich jetzt nicht. Ich hatte das als das erste Mal diskutiert wurde, das Ehegattensplitting abzuschaffen, da dachte ich auch kurz, aber.
Ja, weil uns das ja trifft.
Genau, weil uns das persönlich trifft.
Wir sind verheiratet, wir haben keine Kinder. das Ehesblatt, wir profitieren von dem
Ehegattensplitting.
Ehegattensplitting, obwohl uns die Grundidee gar nicht trifft. Also das gibt es ja, damit Familien gestützt werden. Das heißt, wir kriegen quasi ein... Ja,
wir kriegen Geld für etwas, was wir zurzeit nicht erfüllen. Und aber auch da, und das ist ja bei vielen Dingen, nur ist das keine Begründung.
Es ist übrigens auch einfach eine Idee, die auf dem Vorurteil heraus basiert. Das Vorurteil, dass Ehe gleich Kinder ist.
Ja, aber und das ist...
Andererseits kriegen dann andere, die zwar keine Ehepartner sind, aber Kinder haben diesen Bonus nicht.
Genau.
Ja.
Und wir schweifen furchtbar ab.
Wir schweifen, das ist egal, das ist eigentlich Teil des Films.
Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn man sich anguckt, dass in den USA öffentliche Ordnungs- oder öffentlicher Dienstmenschen noch wesentlich schlechter und prekärer bis heute ja größtenteils bezahlt werden als wir.
Und schlechter ausgebildet.
In Deutschland und viel schlechter
ausgebildet. 3 Monate sind, und du bist Bulle.
Ist es ja verständlich, dass der arme, abgehalfterte, also der einfach auch ja zu nichts kommt, weiße kleine Polizist, der in diesem Film ja vorkommt, dahin schlägt,
das ist übrigens
wo er sich noch den letzten Rest an ich bin ein bisschen besser als jemand anderes verteidigen kann.
Das ist übrigens aber eine Ebene, die uns der Film verschweigt. Das ist der Film, tatsächlich alle Protagonisten in diesem Film sind nicht rein als gut oder böse einzuordnen, sondern sie handeln einfach. Sie haben alle positive und negative Eigenschaften. Bis halt auf die Mutter und der Bulle.
Ja.
Die sind einfach nur, ja.
Und ja, und da müsste man meiner Meinung nach auch ein bisschen warten. Also wir kennen den Roman nicht.
Aber da können wir dann aber wieder drauf hinzukommen, wenn wir eine Geschichte haben, die tatsächlich aus fast rein schwarzer Perspektive erzählt ist. Schwarzer Autor, schwarzer Drehbuchautor, schwarzer, also aus Erfahrungsperspektive ist. Da sind wir wieder beim Thema Diversität. Wo kommt das dann her, das Verständnis für die Bullen? Wenn man den immer nur als den negativen Part erfahren hat.
Ja, und es ist ja auch gar nicht schlimm.
Nee.
Also, weil
aber es
gibt auch Menschen, die haben nichts Gutes mehr. Da ist einfach nichts mehr übrig.
Nein, aber es ist halt auffällig, weil dieser Film das anderen Figuren zugesteht. Selbst die Frau, die vergewaltigt wurde.
Ja, stimmt, die hat auch...
Es wäre sehr leicht gewesen, von vornherein zu sagen, die macht das aus Bösartigkeit. Die
oder beziehungsweise... Genau.
Und es wird ganz schnell in dem Film klargestellt, also auch seitens der Leute, die dafür kämpfen, dass Fanny aus dem Knast kommt, wird sehr schnell Verständnis gezeigt.
Beziehungsweise es gibt eine Stelle, wo ich glaube, irgendwie die Schwester von Tisch laut fragt, also laut denkt.
Tisch fragt selber, wurde sie überhaupt vergewaltigt?
Genau, und sowohl von der Schwester als auch von der Mutter wird sofort gesagt, auf keinen Fall. Die ist ganz, also...
Auf jeden Fall wurde sie.
Nein, auf keinen Fall ist sie nicht vergewaltigt. Also, dein Gedanke ist völliger Quatsch. Natürlich kommt er irgendwo her.
Ja.
Das ist der reine Verteidigungsmechanismus. Aber wir stellen nicht, also wir fangen nicht an, das Opfer schlecht zu machen oder zu hinterfragen.
Ja.
Sie wurde vergewaltigt und man hat ihre furchtbare Situation ausgenutzt, um irgendwen dafür verantwortlich zu machen.
Genau,
und
sie ist also auch Opfer der Geschichte.
Und?
Opfer eines Systems, dem es egal ist, was passiert ist, mit wem es passiert
Hauptsache,
ist und wie jemand... Die Hauptsache, die Akt... Also jetzt mal aus der Perspektive des Bullen gesprochen, also noch nicht mal des kleinen Straßenbullen, der hat bösartig
gehandelt. Sondern des Systems.
Des Justizsystems ist es einfach ein Stück systematische Faulheit. Also das System erlaubt es, dass man eine bestimmte Gruppe dazu missbraucht, einen Fallakte zu schließen, ohne viel Geld dafür getan zu haben.
Ja, beziehungsweise in der Zeit
das loszuwerden.
Ist es ja auch so,
ja.
Weil die Idee, der einzige Einfall, den Gesetzgebern zu dieser Zeit einfällt, ist, okay, da erheben sich, und das läuft ja schon eine Weile, also die schwarze Gesellschaft erhebt sich ja schon seit 20 Jahren. Das hat in den 50ern mit Rosa Parks und sowas angefangen.
Und sie ist immer noch nicht fertig.
Nee, kann sie auch nicht, weil das Einzige, anstatt... Die Gesellschaft umzubauen, fällt allen nur ein, die sich zu Recht erheben, immer weiter zu kriminalisieren, ihnen wegen Grundstücksspekulation auch noch das bisschen Wohnraum unterm Arsch wegzuziehen. Das ist ja im New York der 60er und 70er Jahre ganz massiv.
Ein bisschen jüngere Geschichte, Katrina hieß das, ne? Der Sturm, der New Orleans platt gemacht hat. Es wurden direkt die reichen Gebiete wieder aufgebaut, die armen bis heute nicht.
Genau, und das heißt, man kriminalisiert sie immer weiter und das wird am Ende des Films, als wenn es darum geht, dass er entweder die nächsten 20 Jahre, weil es nicht genug Richter und auch nicht genug Zeit gibt, diese Dinge zu verhandeln. Und das amerikanische Rechtssystem basiert ja darauf, dass du...
Auch ein Mangel an Wollen.
Ja, dass du irgendwie netter behandelt wirst, wenn du dich schuldig bekennst. Und es gibt niemanden, der nachprüft so wirklich. Ich glaube, teilweise auch bis heute ja nicht.
Ich habe mal nachgelesen, er ist 6 Jahre eingeknastet. Also im Film wird das nicht direkt gesagt, im Buch sind 6 Jahre.
Ja, und aber es steht halt am Anfang noch da im Raum, dass, ich weiß nicht, ob New York zu der Zeit noch die Todesstrafe hatte, aber dass er 25 Jahre oder 30 Jahre, also quasi lebenslänglich.
Also es, um das mal klarzumachen, es ist tatsächlich so, dass sie am Ende den Fall nicht in den Griff bekommen und seit die einzige Lösung, die er noch sieht, ist, sich schuldig zu bekennen, um das Strafmaß möglichst klein zu
halten. Ja, und weil es in der, weil es anscheinend in der U-Haft, also, oder es wird nicht genau gesagt, aber es kommt so ein bisschen rüber, dass in der U-Haft gerade Leute, Männer, denen Vergewaltigung oder sowas vorgeworfen wird, sich um ihr Leben sorgen müssen.
Ja.
So, also weil es wird ja schon, es fällt der Satz, dass er für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, sterben wird.
Ja.
So, da habe ich zuerst gedacht, hä? Aber wegen Vergewaltigung wüsste ich nicht, also ohne dass der Mensch, dass das Vergewaltigungsopfer stirbt, habe ich noch nie gehört, dass es dafür die Todesstrafe gibt. Aber im Nachhinein jetzt betrachtet ist das logisch. Man kriminalisiert die zu Recht eine Veränderung wollen.
Ja.
Hat damit unglaublich volle Gefängnisse.
Und schafft auch Kriminalität. Also
schafft existierende
Kriminalität im Sinne von, da gibt es auch einen schönen Dialog. Also es ist tatsächlich geht es auch unter anderem alle Mitglieder der Familie, alle männlichen Mitglieder der Familie, ja, machen irgendeinen illegalen Scheiß in dem Film. Und man kann es auch nachvollziehen. Also es ist nicht so, dass es gut ist. Also ich finde es nicht gut. Es ist sogar ziemlich dämlich im Sinne von, die zum Beispiel die Väter.
Ja, die klauen auf
ihrer... Die Großväter, die suchen für das Babys, klauen Textilien, um sie zu verkaufen und den Anwalt zu bezahlen.
Und auch alles. Ja. Also der eine klaut Klamotten hauptsächlich, weil er halt für so eine Textilfirma arbeitet, Lieferant ist. Und der andere klaut auch, der arbeitet irgendwie am Hafen, alles. Alles, was ihm unter die Finger kommt. Also das sind die klassischen Kleinkriminellen. Da ist was vom Laster gefallen.
Ja, und der sagt auch so, habe ich so mehr oder weniger meine Familie durchgebracht. Also der ist Kleinkrimineller. Also der hat einen Job, aber...
Da verdient er nichts. Ja. Also und...
Und sie gehen halt in dem Moment das Risiko ein, dass sie halt
auch im Knast landen. Dass die ganze Familie im Knast landet. Der männliche Teil. Ja, und die Frauen arbeiten alle in so Sachen wie, also Tisch ist Verkäuferin.
Ja.
Und das ist auch, das finde ich ganz schön formuliert, dieses, also und das wird halt, da zeigt sich halt auch wieder so subtil, also so nebenbei quasi erzählt, was Alltagsrassismus bedeutet.
Ja.
Also sie ist Parfümverkäuferin in einem großen Kaufhaus.
Wobei ich weiß nicht, ob das Rassismus ist oder tatsächlich ein Kulturunterschied zwischen Afrokultur und nicht Afrokultur.
Weil, also es ist schon, das ist ja genauso wie mit, was dann später rauskommt mit den Vermietern.
Ja.
Die alle meinen, dass man schwarze Frauen und auch dieser Typ im Laden, worüber sich der erste Streit mit dem Polizisten entbrennt, die weißen Männer meinen einfach alle, dass sie schwarze Frauen leichter haben können, weil man ihnen ja auch ständig erzählt, dass sich Schwarze, die haben niedere Instinkte und müssen sich mehr paaren und so ein Scheiß. Das wird ihnen ja auch schon seit 150 Jahren jeden Tag erzählt.
Ja, ich höre das auch von meiner Oma, habe ich das noch gehört, dass sie so gerne... Ach, lass mir das.
Ja, aber so, ne? Das sitzt so tief drin, dass das sich kaum irgendwie, also gerade in dieser Zeit.
Ja.
Und so ist das halt auch im Rechtssystem.
Deswegen vermehren die sich ja auch so krass, ne?
Ja, das ist. Weil sie so gerne schnackseln. Genau.
Ja.
So, weil sie das immer tun müssen. Das ist so ein Bild. Genauso ist dieses Bild. Ja, die sind halt nicht so, die können sich nicht so beherrschen. Also es ist ja logisch, dass die ständig. Kriminell werden.
Ja, das heißt, hat nichts mit das. Das ist das ganze Perverse an dem Ding. Entschuldigung.
Das Rechtssystem, was immer härtere Strafen für kleinere, also gerade diese, das ist ja bis heute so. Also in den USA. Ne, du lässt den Menschen nichts übrig, was sie tun können. und bestrafst sie dann besonders hart dafür, dass sie das Einzige, womit sie noch Geld verdienen können, tun.
Sie drängen man drängt Menschen in die Ecke und wirft ihnen dann vor, dass sie sich verhalten wie Menschen, die in die Ecke gedrängt
werden. Ja, das ist ja letztendlich jahrhundertelang mit den Juden genauso passiert. Ne? Sie durften keine Geschäfte eröffnen, weil sie falsch aßen, durften sie auch keine Lebensmittel verkaufen. Und dann, bestimmte Dinge waren ihnen aus ihrer Religion heraus verwehrt. Dann blieb ihnen nur noch Geld zu verleihen.
Und dann sind sie kapitalistische Arschlöcher, die alle absocken.
Ja, beziehungsweise dann sind die halt die Erpresser, weil sie von jemandem, der seit 5 Monaten nichts bezahlt, das Geld haben wollen.
Es ist zum Teil auch vollkommen widersprüchlich. Also zum Beispiel im Nationalsozialismus waren die Juden ja einerseits das Großkapital.
Und andererseits die
der Bolschewismus.
Und die Schmarotzer,
ja.
Die, weil sie ja alle zu arm sind und weil sie aus ihrer Religion heraus 10 Kinder haben, was auch schon völlig absurd ist, weil die Nazis, Frauen sollten ja auch 10 Kinder haben.
Ja, aber es wären ja deutsche Kinder gewesen. Das ist ja genau. Okay.
So, aber und so läuft es ja immer.
Ja.
Und je tiefer sich das in eine Gesellschaft einbrennt, umso realitätsferner werden die Dinge, die man noch aufwarten muss, damit es alles so bleibt.
Ja.
Und jetzt sitzt Fonny halt im Gefängnis für etwas, was er nicht getan haben kann, weil es zeitlich nicht funktioniert. Aber weder Richter noch Staatsanwaltschaft haben irgendein Interesse, weil es ist ja auch der 10.000. oder so. Oder weiß ich nicht, ja. Für einen Richter, der 12. am Tag. Dazu kommt, dass die Staatsanwaltschaft anscheinend, also es kommt auch so nebenbei, so mit einem Satz kommt das raus und die Verhandlung wird immer wieder verschoben, dass sie letztendlich das einfach nicht behandeln. Und es gibt ja auch diese Zeugin ist ja auch verloren gegangen.
Ja, das ist so eine schöne Szene, die zeigt, das ist alles so ein bisschen gut-böses Schema. Größten Teil des Films sich angewandt wird, ist tatsächlich die Zeugin, haben wir schon drüber geredet, die wurde wahrscheinlich vergewaltigt und hat unter Druck von ihr dann als Täter gebracht, beziehungsweise auch unter Schock stehend und wer denkt da schon klar? Und die verschwindet irgendwann.
Ziemlich früh.
Ziemlich früh, wird wieder aufgetrieben und die Mutter reist dann nach
Puerto Rico. Also Tischs Mutter
reist ihr nach und nach Puerto Rico. Und die Familie blockt natürlich, die schirmt die ab. Und das ist total scheiße für die und aber auch total verständlich.
Ja.
Die wollen die schützen. Die ist auch nicht verschwunden, weil die irgendein Teil einer Verschwörung oder so ist, sondern weil sie sich nicht mehr damit nicht auseinandersetzen kann oder will. Also das ist
ja und über ihre weil Kraft es geht. Man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja bis heute so, dass sich auch in Deutschland, ich glaube auf der ganzen Welt, Frauen, die eine Vergewaltigung anzeigen, also gerade auch bei der Polizei rechtfertigen müssen und beweisen müssen, dass das passiert ist.
Ja, das ist die eine Seite. Ob das richtig oder falsch ist, andererseits kann man nicht Leute einsperren.
Nee, das nicht. Aber du kannst ja erstmal der hinkommt und in 99% der Fälle völlig verzweifelt und auch sehr derangiert, emotional gesehen, kannst du ja erstmal einfach glauben.
Das ist die eine Seite, aber davor ist sie nicht geflohen, das hat sie ja schon hinter sich. Wovor die, glaube ich, abgeflohen ist wohl in einem Zeugenstand sitzen und die ganze Sache nochmal
geflohen. Ja, aber ich denke auch, wenn einem was sehr Schlimmes passiert ist, ist man in der meisten Zeit noch, wenn man entsprechend behandelt wird, in der Lage, differenziert zu sagen, ja oder nein. Also weil sie hätte ja auch, wenn man sie entsprechend freundlich und zugewandt behandelt hätte, hätte sie auch bei der Gegenüberstellung sagen können, es kann jeder und keiner gewesen sein. Aber die Polizisten werden auf sie, das kommt auch in so einem Nebensatz, so ein bisschen was, so viel Druck ausgeübt haben, so nach dem Motto, wenn du jetzt ein Ja sagst und am besten wäre es die Nummer sowieso, dann kannst du gehen.
Sogar ziemlich klar kommt das raus. Also
und es muss ja nicht mal so offensiv gewesen sein, sondern man hätte auch einfach, während sie wartet auf die Gegenüberstellung, auf dem Tisch, so dass sie sehen kann, ihn in der Akte hätte liegen. Also ein Foto von ihm in der Akte. Dann hätte sie unter Druck gesetzt, gesagt, der war's.
Die Mutter schafft es tatsächlich, mit ihr zu reden. Die Familie erlaubt das mit dem Vergewaltigungsopfer. Und da sagt die tatsächlich einen Satz, es wurde nicht gesagt, also sie sagt halt, es wurde ihr nicht gesagt, den Teil ist sie weg. Aber sie sagt, wähl einen. Ihr wurde gesagt, wähl einen. Also es wurde ihr nicht gesagt, ist das einer von denen, sondern pick dir einen raus.
Genau, such dir einen aus.
Genau, der war es dann. Und wir erfahren auch direkt danach, warum die abgehauen ist, weil sie direkt auf Fragen Wobei die Mutter ist da auch aggressiv, was auch nachvollziehbar ist. Ja,
die ist auch völlig verzweifelt.
Die ist völlig verzweifelt. Wir haben es mit vollkommen völlig verzweifelten Frauen zu tun, die nicht zueinander finden. Und die bricht direkt zusammen auf Nachfragen, also emotional.
Ja, sie wird sehr, und als dann die Tischs Mutter sie auch noch berührt,
ja,
kriegt sie tatsächlich, also sie wird ja letztendlich, also ähnlich bedrängt. Also
ja,
dieses keinerlei Raum lassen und etwas von ihr haben wollen, was sie nicht geben kann, wenn man einmal unter Schock steht, genau der gleiche, also es wird wirklich wie so ein Trigger.
Und wenn du, und tatsächlich glaube ich, dass das aber zu den Aufgaben des Staates und der Polizei in diesen Momenten gehören würde, zu welchen Situationen aufzulösen, weil die Polizei muss dem ja nachgehen, die muss diese Fragen stellen, die muss
ja
dafür sorgen, dass beide Parteien gleich deren Interesse gewahrt werden. Das heißt, das Interesse des Opfers auf Aufklärung und Verurteilung und das Interesse des Beschuldigten ebenso auf Aufklärung.
Ja, aber da ist ja wieder dieses...
Und die passiert ja gar nicht.
Nee, weil es gibt ja noch ein drittes Interesse.
Ja.
Nämlich das der Polizei.
Welches gar nicht existieren dürfte noch
recht. Richtig, aber die Dinge so laufen zu haben, wie sie das wollen,
ja,
und die persönliche Rache dieses einen Polizisten. Der ja, weil es auch allen egal ist und weil er es wahrscheinlich auch nicht, er wird es ja nicht aktenkundig gemacht haben, dass er vorher schon mit dem Streit hatte. Das heißt, er kann sehr leicht ja auch als Unbeteiligter, ich war da halt gerade, auftreten. Und kann ganz alleine und heimlich seinen Rachefeldzug. Und wenn es Fonny nicht gewesen wäre, dann wäre es eine Viertelstunde später jemand anders gewesen. Es ist für Fonny tatsächlich einfach nur Pech, in dem Moment an dieser Situation zu sein und nicht emotional in der Lage zu sein, zu kuschen. Weil er es ja schon 22 Jahre lang getan hat.
Ja. Und im Kleinen halt auch nicht mehr kann. So, das ist das eine. Da wollte ich noch was anderes. Ach so, genau. Du kommunizierst also andauernd einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, der Rechtsstaat für dich existiert nicht.
Ja.
Und wunderst dich dann, dass sie für sich auch beschließen, der Rechtsstaat existiert
da
für
er
nicht.
Ja, und, beziehungsweise und zu sagen, da er ja nicht existiert, muss ich ihm auch nicht folgen.
Ja, warum auch? Also,
ja,
die können keine Rechtssicherheit erwarten. Sie können nicht erwarten, nicht in den Knast gesteckt zu werden, wenn sie keine Scheiße bauen.
Also?
Die Versuche, legal über die Runden zu kommen, wird denen aber auch verbaut.
Ja, also kann man auch dann, wenn man schon in den Knast geht, wenigstens vorher Geld daran verdient haben. Zum Beispiel, das, so sehen das ja die Väter.
Ja, die Väter, die Väter sehen es aber auch so, dass es so, der weiße Mann ist der Teufel. Das wird so gesagt.
Ja.
Ich kann das nachvollziehen, wenn jemand, das wird mehrmals in dem Film übrigens gesagt, der weiße Mann ist der Teufel. Der weiße Mann ist der Teufel. Dass das nicht wahr ist, wissen wir. Es gibt den weißen Mann nicht. Es gibt genauso wenig wie den schwarzen Mann. Ist es tatsächlich, kann man sagen, das ist eine Form von Rassismus. Allerdings kommt das von einer Gruppe, die ja keine andere Erfahrung hat.
Genau, das ist ja wie alles. Also die...
Und die sich gar nicht ausgesucht hat in der Situation.
Ja, und die auch gar keine emotionale, soziale Sicherheit hat, um reflektieren, daran zu gehen und zu sagen, wenn sie uns so schlecht haben wollen, ist unser bester Weg. Das kann ein jemand, der darin groß geworden ist, der ja wahrscheinlich schon seinen Eltern dabei zugesehen hat, wie sie halb legal bis illegal ihre eigenen Kinder satt gekriegt hat, da kann man nicht hinkommen.
So. Ich würde gerne zum Film zurückkehren. Ganz direkt. Und zwar gibt es noch ein paar Sachen, die ich ansprechen wollte. Die Musik. Die Musik war großartig.
Mhm.
Der Einsatz der Musik war großartig. Das ist... Die hat unglaublich effektiv eingesetzt worden. Die ist, was war denn das für Musik? Das war zum größten Teil so Streicher, Cello-Musik.
Es war, ja, so an den Jazz angelegte Orchestermusik.
Ja, aber Orchester, würde ich sagen, das waren schon relativ wenig Instrumente, meine ich.
Nee.
Aber
es gab viele, zum Beispiel, als Tisch und Fonny das erste Mal miteinander schlafen, war das schon das war schon ein großes...
Ja?
Ja.
Ich hab da Cello-Musik.
Ja, aber du kannst ja auch ein großes Orchester leise spielen lassen.
Ja, gut.
gut. Und das andere waren Jazz-Blues-Stücke der Zeit.
Kommen wir zu der Szene zurück, wo sie das erste Mal schlafen, weil da packt alles zusammen, was super funktioniert an Musik in dem Film.
Ja.
Das Timing, das Tempo von Musik und Szene sind wunderbar aufeinander
abgestimmt. Die Schnitte, die Farben, man ist nah dran, ohne dass man das Gefühl hat, fremdschämt oder voyeuristisch.
Nee, ich will tatsächlich nur von der Musik drauf.
Ach so.
Also Timing der Szenen, der Schnitte, der Geschwindigkeit, der Abläufe harmoniert wunderbar mit der Musik. Das ist nicht einfach übereinander gelegt, das ist zusammenkonstruiert. Die Musik, das fand ich auch wunderbar, weil da werden ja an dem Tag werden die Ereignisse losgetreten.
Ja.
Und die Musik schafft es tatsächlich, so eine Spannung aufzubauen, dass was passiert, was nicht positiv ist auf der einen Seite, aber trotzdem das, was schön ist in dem Moment, auch trotzdem noch positiv zu unterstreichen. Ja. Das schafft das gleichzeitig. Die Musik schafft es, Musik und Geräusche gehen sehr ineinander über. Es ist ein Regentag.
Man weiß manchmal gar nicht, ist das jetzt der Rhythmus, den die Musik erzeugt, oder folgt die Musik dem Rhythmus?
Ja, es löst sich auch schön ab.
Ja.
Also wir haben erst die Musik bis zu einem bestimmten Punkt, dann leitet das langsam in Regengeräusche über. Es regnet, die sind in der Dachkammer, der Regen ist echt laut.
Nein, es ist ja gar keine Dachkammer.
Ist keine Dachkammer.
Nein, es ist ein Keller.
Es ist ein Keller?
Ja, die eine Schräge ist die Treppe.
Ich behaupte ja eigentlich nur den Film.
Der Witz ist, ich habe das auch zuerst gedacht. Ja. Ich habe auch, als das kommt und erst später, wenn sie schon zusammen sind, kommt sie irgendwann nach Hause und geht durch so ein Türchen und 5 Stufen runter und geht dann in die Wohnung. Und dann habe ich erst geschnallt.
Das ist ein Keller.
Das ist eine Kellerwohnung. Das ist so eine,
krass.
Das ist so eine Wohnung, auf der gleichen Ebene wie bei How I Met Your Mother, die Bar von denen ist. Weißt du, da gehst du ja auch so ein paar Stufen runter. Und wenn du unten in dieser Bar bist, hast du zu keiner Zeit das Gefühl, du wärst im Keller.
Ja.
Und das schafft diese Wohnung auch. Es ist eigentlich eine Kellerwohnung. Man denkt aber die ganze Zeit, ich habe es auch lange gedacht, es wäre eine Dachwohnung, weil auch diese Regengeräusche, die müssen daher kommen, dass nach hinten raus, wo er ja Fenster hat, irgendein Abwasserrohr.
Ja, oder die haben einfach entschieden, dass es gerade passt.
Ja, aber es kann ja auch sein. Also bei
dem Film wäre es trotzdem möglich, weil die ja durchaus sehr stilistisch arbeiten.
Ja, dass das ja auch wieder zu dieser leichten Irritations- und irgendwas stimmt hier nicht, passt das ja, dass man nicht genau weiß, wo diese Wohnung jetzt genau. Also, so. Und es ist ja letztendlich auch völlig irrelevant für die beiden.
Ja.
Ob das Ding jetzt irgendwo unterm heißen Dach oder unten im glitschigen Keller ist.
So. Bleiben wir bei der Sexszene. Tatsächlich, wie jetzt, was du auch wolltest, wie sie gedreht wurde. Also Musik abgehakt. Oder gibt es noch was zur Musik zu sagen?
Ja, das ist uns direkt nach dem Film, ist dir das schon aufgefallen, dass sie, es bleibt erst im Kopf, dass sie sehr harmonisch und freundlich und sehr doll widerspiegelt, wie sehr die sich zugewandt sind. Ja. Aber eigentlich hat sie diesen, sie hat manchmal so leichte Schwankungen im Rhythmus und so, die halt schon darstellen, dass die beiden, dass zumindest sie überhaupt nicht wirklich weiß, was sie da tut.
Ja.
Und die beiden sich ja auch eigentlich auf diese Weise noch gar nicht kennen.
Nee.
Also man fühlt total mit, man erinnert, also ich habe mich so ein bisschen an die ersten Versuche erinnert.
Ja.
So dieses leichte Unwohl, aber gleichzeitig ist es das Tollste auf der Welt. Aber es ist nie unangenehm.
Ja,
was? Das hast du auch gesagt. Es ist keine Sexszene, in der man sich irgendwie unwohl fühlt oder so Fremdschämen hat oder.
Ich glaube ja, dass man wirklich einen wirklich guten Regisseur daran erkennt, wie er Sexszenen dreht. Weil daran scheitern auch große andauern. Das wird ganz viel. Kitschreflex ist da einfach drin, den man erstmal überwinden muss.
Oder es wird wird auch oft zu viel erzählt.
Ja.
Oder also so, oder es wird zu wenig, also dass zu früh weggeblendet wird, wo man immer das Gefühl hat, da glaubt jemand, wir könnten uns alle nicht zusammenreißen oder derjenige hat selber steckt so voller Scham, was Sexualität angeht. Ja. Das ist da irgendwie überhaupt nicht. Und es ist auch. Ja, es wirkt irgendwie so normal und logisch, dass das jetzt passiert und wie nah man dabei ist.
Ja. Hat man ihn eigentlich, als er zum Plattenspieler gegangen ist, gesehen, wie er da nackig durch die Wohnung geht?
Das ist was mich ein bisschen gestört hat. Er geht gar nicht ganz nackig durch die Wohnung.
Ach.
Er, erst, ich weiß nicht, ob er überhaupt seine Unterhose los wird. Das sieht man, also man sieht ihn in Unterhose vom Plattenspieler, ja. Der hat, wenn er zum Plattenspieler geht, also sie ist schon komplett nackt, ja. Er hat noch seine Anzughose an,
ja.
Geht zum Plattenspieler, macht eine Platte an, dann zieht die Hose aus, kommt aber in seiner komischen weißen Unterhose wieder zurück.
Okay, das muss ich sagen, ich habe noch ein Interview mit dem Regisseur gelesen, mhm. Und der meinte, es war ursprünglich so gedreht, dass man die ganze Zeit nur auf sie die Kamera hat. Die Szene hat deinen Freunden gezeigt und die meinten ja, wenn du eine scharfe Frau hast, die nackt aufsteht, das hättest du auf jeden Fall gefilmt. Also hat er es noch so geschnitten, ja, dass er zu sehen ist und deswegen, das hatte ich aber gar nicht mehr im Kopf und deswegen wollte ich jetzt mal vorsichtig nachfragen, ob es die Szene überhaupt gab in der Form und
wahrscheinlich hat er auch deswegen die Unterhose noch an,
ja.
Weil das eigentlich an einer ganz anderen Stelle kam.
Nee, das kam schon an der Stelle, aber es war nicht so aber war halt rausgeschnitten erstmal.
Ja, oder keine Ahnung, auf jeden Fall, das fand ich ein bisschen unlogisch und dachte so, hä?
Ja.
Weil es gibt dann kein Gewurstel mehr, weil ich meine, jeder, der schon mal Sex hatte, weiß, wie unpraktisch es ist, seine Unterhose unter der Decke auszuziehen.
Ja.
Also zumindest sie nur runterschieben ist kein Problem, aber sie auch wirklich loszuwerden ist unter der Decke nie ohne Gehampel möglich.
Das Ausziehen ist auch immer ein Problem.
Ja. Naja, aber es ist, aber ich finde, das ist oft so, dass die Musik unterstreicht, und ohne Musik wirklich was fehlen würde, aber man hat zum Beispiel, also ich hatte zu keiner Zeit ein Hans-Zimmer-Gefühl, dass die Musik Dinge forciert, die das Filmerische und die Regie und die Schauspieler nicht selber können.
Ja, du meinst dieses mit dem Holzhammer in den Zuschauer einprügeln, du hast jetzt dies zu fühlen in dieser Stelle.
Genau, du musst jetzt empathisch mitheulen.
Ja.
Oder die Szene ist ja schon spannend,
ja.
Aber damit auch der letzte Vollpfosten feuchte Hände und schlagendes Herz kriegt, machen wir jetzt Musik. Das ist in diesem Film an keiner Stelle so.
Ja.
Was mich allerdings, wir haben den Film mit deutschen Untertiteln geguckt, was mich allerdings ein bisschen irritiert hat zwischendurch, es gibt zwei Szenen, da läuft Musik mit Text.
Ja.
Es ist auch erstmal sehr gut, weil da ist das der Text von den Liedern ist absichtlich da. Man soll ihn verstehen. Sie haben nur leider in der Typografie der Untertitel verpasst, es deutlicher zu trennen.
Oh, die haben ein Riesenproblem. Es gibt teilweise Dialoge, die zeitgleich zu der Musik läuft und dann haben sie versucht, Dialoge und Musik gleichzeitig. Also das ist ja nicht
ohne,
der Film.
Dass die Untertitel in die Mitte des Films
rutschen. Ja, nee, sie sind ganz schnell hin und her gewechselt, genau. So dass man beides nicht mehr lesen konnte.
Genau, das und die einzige, das war weiße Schrift. Der Film ist halt, das gibt das auch gut her, weil das ist alles eher so in Brauntönen und so. Aber sie haben irgendwie eine Schriftart auch gewählt, wo das Kursive nicht vom anderen kaum zu unterscheiden war. Also fehlte einem mal an zwei Szenen, die auch so schnell gesprochen wurden und man versuchte sich ja auch auf beides zu konzentrieren, weil man ja wusste, dass beides wichtig ist, sowohl Dialog als auch Musik. Wäre das es wert, es nochmal zu gucken. Aber da werden wir wohl noch ein paar Monate warten
müssen. Wir holen uns, aber ich würde mir den Film tatsächlich auf Datenträger holen.
Also, ich habe schon geguckt, die Veröffentlichung ist Mitte Juli.
Ah, das dauert noch, ja. Egal.
Es ist voll schnell. Ich bin da echt in den letzten Jahren total irritiert von.
Ja, früher ging es, aber das ist schon lange so,
paar Monaten. Früher war das ja so, man musste ungefähr ein Jahr warten, bis es in Videotheken kam.
Weißt du, warum das so lange gedauert hat? Weil erst die Verwertung übers Fernsehen.
Ich weiß. Das war erst die Verwertung bis zum Schluss im Kino.
Ja.
Mit auch den ganzen mit den ganzen Programmkinos. Dann musste es im Fernsehen, dann in der Videothek und im Fernsehen verwertet werden.
Damit der Fernseher, damit die Sender auch sagen, von jetzt exklusiv bei uns, das erste Mal
im Free TV oder so ein Blödsinn. Ja, genau. Und dazwischen waren noch die Privatsender.
Ja.
Und die haben sich ja alle zu Recht an Boden verloren.
Ja. Für jahrelanges Menschenverarschen. Auf eine Szene würde ich gerne noch eingehen nochmal. Und zwar tatsächlich die Szene mit der Schwiegermutter, die so hohl dreht. Das war die Situation, in der sie es auch, nachdem sie es ihrer eigenen Familie der eigenen Familie gesagt hat, musste es
noch
der Schwiegerfamilie sagen und hat die eine Familie gesagt, komm, wir gehen jetzt ein und saufen mit denen.
Also das war eine sehr schöne, ich fand das eine sehr schöne Dynamik zu zeigen, also das fand ich auch sehr, also es fällt mir jetzt erst so richtig auf, wie gut es gelöst war, in kurzen, also im Grunde in 5 Minuten, zwei völlig unterschiedliche Familienstrukturen und auch Menschenbilder darzustellen.
Ja.
Weil Tisch hat zu Recht, ich glaube, das wird sich auch die nächsten 50 Jahre nicht ändern, dass junge Frauen mit 19, 20, außer in gewissen religiösen Umständen, selbst wenn sie verheiratet wären, was ja immer absurder, also immer unwahrscheinlicher wird, dass man mit 19 schon verheiratet ist, immer die Panik haben, dass ihre Familie ausrastet, wenn eine 19-Jährige sagt, übrigens, ich bin schwanger.
Ist ja auch ein Big Deal. Also,
Ja,
ist
es
auch ein
ist ja
großes
auch nichts,
Ding.
genau, es ist ja auch nichts, was man
Also,
einfach so
du bist,
wegsteckt.
im Zweifelsfall bist du noch in der Schule, in Ausbildung, du stehst noch nicht auf
Oder ja,
eigenen
oder selbst wenn
Füßen.
du deine Ausbildung gerade fertig hast, bist du ja noch nicht im Beruf angekommen.
Dieses Baby trifft also auch die Großeltern ganz stark in ihrer
Und ja,
Lebensplanung
nein, aber so
und
völlig
sowas. Das ist,
unabhängig
also,
davon, dass das auch
ich
zu
sage nicht,
Recht.
dass das negative Gefühle positiv und produktiv sind in dem Moment, aber sie können durchaus verständlich sein,
Nein,
weil die
das
Angst
will ich ja
davor
gar nicht
auch.
sagen. Aber
Ja.
sie steht da und läuft ja nun auch schon wahrscheinlich seit 2 Monaten damit herum,
Ja.
um sich da klar zu werden, was sie jetzt tun soll und wie auch immer, weil ihr der Vater des Kindes ja nun schon im Gefängnis sitzt und es auch vorher ja nicht leicht gewesen ist. Und dann steht sie da und weiß überhaupt nicht, wie. Der Mutter hat sie es schon gesagt, weil die Mutter, die haben ein enges Verhältnis und die hat einfach geschnallt, dass da was nicht stimmt. Noch mehr als eh schon nicht.
Ja.
Und dann ist die Frage, wie erzählt man es dem Rest? Und dann die Mutter weiß auch nicht genau, ob ihr Mann das jetzt gut findet, aber sie hat halt dieses Vertrauen. Und das ist was in dieser Familie sehr stark ist, dieses.
Der Mann weiß es ja auch nicht genau, der braucht auch ein
Genau, aber
bisschen.
dieses
Ja.
Grundvertrauen darin, dass man sich wohlgesonnen ist.
Ich
Also ich nenne das immer, die wissen alle voneinander, egal was sie machen, am Ende werden sie geliebt. So, und dann entspinnt sich dieses Ganze, dass sie es ihm sagen, ohne es ihm zu sagen. Das finde ich auch sehr lustig, ne? So dieses, jeder von uns war, also ich habe das bei dir auch so mitgekriegt und auch die Leute, die so neben und um mich rum. Die Mutter holt nach dem Essen den Schnaps raus, der wohlbehütet irgendwo ganz oben hinten auf dem Schrank
Ja,
steht,
leid,
weil
dass sie
sie
das schon tut, ist
so.
so ein
Und
was?
er ist, da ist er aber schon auch so, er ist, glaube ich, ein
Ja.
bisschen auch zu müde
Ja.
von seinen vielen illegalen und,
Ja, der
ne?
kommt wahrscheinlich auch einfach normal von der
Genau,
Arbeit. Das ist
so.
ja auch schon, ja.
Hat so ein leichtes, irgendwas ist hier, irgendwas passiert gerade, aber egal. Und dann sagt dann gießt er ein und sagt, aber für Tisch nur ein ganz klein bisschen. Und der ganze Kinosaal erwartet, dass.
Andersrum, sie geben der Schwangeren erstmal Alkohol.
Ja, das ist
Ja,
aber so.
ich
Bis
weiß.
heute gibt es ja Menschen, die meinen, dass ein kleiner Schluck nicht so
Das
schlimm ist.
ist,
So, aber
ja.
der ganze Kinosaal denkt, jetzt schnallt er's.
Ja.
Und er sitzt da wie der Ochs vom Berg und macht noch irgendwie so einen halbblöden Spruch wie, ach, bist du jetzt auch unter die Bekloppten gegangen?
Ja.
Und man merkt richtig, wie die Mutter so, oh Gott, das wird schwerer als gedacht.
Ja, der braucht halt ein bisschen.
Ja, und
Ja.
Tisch ist auch so, oh mein Gott, das geht nie gut.
Ja.
Ich bin gleich einen Kopf kürzer oder
Aber
so.
ich finde, er reagiert schon nachvollziehbar. So
Natürlich
schon,
reagiert er
man kann dem
nachvollziehbar.
durchaus seinen Schockmoment gönnen.
Ja, und vor
Ja.
allem hat er ja auch, er ist ja nur der im
Ja.
Verhältnis noch am meisten Geld dran schafft, weil die Frauen in der Familie wirken schon so, dass sie von dem ganzen illegalen Zeug auch ja Gott sei Dank nichts halten, aber es einfach ignorieren.
Ja.
Und er hat aber, glaube ich, schon, also das ist so mein Eindruck gewesen, sofort das Bild, klar kriegen wir dieses Kind groß,
Noch ein Maul zum Füttern.
aber jetzt habe ich noch mehr, jetzt muss ich noch mehr Anzüge.
Ja, und Sie haben ja schon ein Riesengeldproblem, weil Sie einen Anwalt
Genau,
bezahlen. Ein
so.
Anwalt, der denen übrigens sehr entgegenkommt, der Sachen sagt wie auch Fragen, wann müssen
Ja.
wir bezahlen, ja, wenn Sie es haben.
Das und der
Ja.
sich ja auch tatsächlich massiv reinfuchst
Ja.
und von dem man auch im.
Und der schon handelt, bevor Sie bezahlt haben. Also
Ja.
von wegen,
Der ist schon
ich muss,
dran und.
wir müssen die Detektive bezahlen. Ja, wann fliegen Sie? Ja, die sind schon da.
Genau,
Ja.
die arbeiten schon
Ja.
und tralala. Also das ist schon. Und dafür reagiert er dann. Also er flippt nicht in keine Richtung aus,
Ja.
sondern bei ihm rattert sofort, wie es alles noch weiter organisiert wird. Aber es steht für ihn nie in Frage, dass sie das schon machen werden.
Ja.
So nach dem Motto, einer mehr oder weniger ist jetzt auch egal. Und so schnell wird er ja auch nicht so viel essen, so ungefähr. Und dann sagt er, darf ich es denn Fonnys Vater sagen und alle in diesem Raum so,
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Und dann fällt der Mutter ein, weil wir ja jetzt noch mehr Familie sind als sowieso schon, weil die Väter sehen sich ja schon irgendwie als Schicksalsbrüder.
Ja, die mögen
machen
sich ja, auch.
Die mögen sich, die machen auch viel zusammen. Also sagt die Mutter von Tisch so, es ist Samstagabend, es ist noch früh, wir haben noch eine halbe Flasche Schnaps, wir laden die jetzt ein.
Und dann kommen die und darauf wollte ich hinaus. Es gibt eine kurze Zeit, ich glaube, die geht 10, 15 Minuten in diesem Film, da sind wir in einer Sitcom. Ganz hart in einer, was?
Ja, ja, nee, mach weiter.
In einer Sitcom drin. Ab dem Moment, wo sie reinkommen, bis zu dem Moment, wo es kippt, wo tatsächlich der Schwiegervater seine Frau schlägt, haben wir Sitcom-Dialoge. Also dieses,
ja, es ist
dieses,
sehr, sehr krasses Ping-Pong. Die einen sagen irgendwie was Provokantes.
Ja, aber auch besonders cool, besonders schlagfertig sein. Dieses, ich kann es schlecht beschreiben, dass das dieses einfach nur krasse Sachen austauschen, die besonders lustig sind. Und das Spannendste daran war, dass das Publikum im Kino reagierte wie auf eine Sitcom.
Viele zumindest.
Ja, sie haben an den richtigen Stellen, auf die richtige Art und Weise, schon fast klischeehaft, so wie wir es aus Sitcoms denken, kennen, gelacht.
Ja, aber es
gejohlt
waren,
auch fast.
Es waren, ja, ich würde sagen, es war ungefähr die Hälfte.
Ja.
Das waren vor allem die, also die ich um mich rum mitgekriegt habe, die schon die ganze Zeit unruhig auf ihren Stühlen rumrutschten.
Ja.
Und das Gefühl hatten, jetzt können sie so ein bisschen loslassen. Und ich hatte das zum Beispiel überhaupt nicht. Ich fand es gar nicht Sitcom-mäßig, sondern ich fand es eher, na gut, Sitcoms sind auch oft theateresk arrangiert.
Die sind theateresk gedreht.
Ja, und da war es ja auch, also schon alleine, dass, also Fonnys Mutter mit ihren Töchtern sitzt auf diesem Sofa, adrett und sortiert, also wirklich wie aus dem Höhere Töchter-Buch, ne? Wie sie ihre Beine überschlagen haben und wie gerade sie da sitzen und so in einem sehr eigentlich sehr lockeren Samstagabend-Einladung sitzen die drei da wie bei der, weiß ich nicht, Cocktail, nicht Cocktailparty, sondern eher so ein vor dem Essen, ne? So ein gesellschaftliches Ding. Und da kriegt die Mutter auch noch diesen eigentlich ja voll ekligen Cola mit Vanilleeis, so als wäre es ein Longdrink mit Serviette und so ein Kram. Und der Fonnys Vater sitzt so schräg daneben, sehr lümmelig auf dem Sofa, also wirklich so ist es Samstagabend und ihr habt uns eingeladen, es scheint was zu feiern zu geben. Und Tischs Familie komplett, ja, ne, die, ich meine, die sind ja auch schon ein bisschen angetüdelt und haben letztendlich eine freudige Sache mitzuteilen. Und dann geht es erstmal natürlich um Fonny, wie das jetzt so aussieht. Und da merkt man schon sehr massiv, dass der Vater von Fonny quasi in dieser, ich würde schon fast Agonie gefangen ist, der sieht keine Chance. Der ist, glaube ich, der Einzige, der wirklich realistisch sieht, diese Familien kommen da nicht mehr einfach raus.
Ja, aber der kämpft noch, wie das zu der Mutter, trotzdem.
Ja, er hat aber trotzdem noch dieses bisschen fatalistische, dann mache ich halt, also ne, wenn sich hier schon jemand um Anwalt und so, weil er hat ja sich ja auch nicht wirklich gekümmert. Also er ist zwar zu mehreren hingegangen, aber die waren es alle nicht wert, so, dass er auch immer so ein bisschen
Ich würde jetzt gern bei dem...
Ja, aber der hat dieses, der weiß eigentlich, dass da nichts mehr geht, aber er nimmt, also so hält sich an den kleinen, vielleicht guten Dingen fest.
Ja.
Und Tischs Familie, die ja immer in allem irgendwie bis zum Schluss irgendwas zuversichtlich Positives sehen will und sehen muss, weil das ihr Antrieb ist.
Ja.
Ne, das heißt also, und das spiegelt sich ja schon in der Art, wie sie sitzen und wo sie sitzen, in der Szene. Und das macht es, glaube ich, so sitcomig, theateresk.
Nee, es sind tatsächlich die Dialoge.
Und ja, aber also für mich waren die Dialoge nicht so, also zumindest ist die Mutter von Fonny und die Schwestern wollen überhaupt nicht lustig sein.
Nein.
Sondern es ist halt genau dieses...
Aber das macht einen guten Sitcom-Dialog aus, dass er nicht lustig sein will, es aber ist. Und die sind trotzdem vollkommen überspitzt. Und dann, ich glaube, du kennst diese alten Sitcoms nicht, diese Gesten, die Köpfe,
nee,
die sie bewegt
stimmt,
haben.
Das stimmt, das habe ich nie geguckt, genau, weil mich diese Lacher immer aggressiv gemacht
ja,
haben.
Ja, aber
die
das entspricht, das war so 1:1 schwarze Familien-Sitcoms. Wie man in diesen Sitcoms, zum Teil geht man echt übel in Sitcoms miteinander um.
Das stimmt.
Und aber dieses übel Umgehen wird verkauft als Stärke und Witz. Also das sind halt Beleidigungen, die ausgetauscht werden. Genauso wie in der Folge. Und diese Beleidigungen sind sind schon vollkommen überspitzt und dann, aber ganz typische Szene ist halt dann dazu zu einem besonders krassen, so also mit dem der Fingerschnipf, ja, mit dem Kopf wackeln und das hat es und so ein besonderes, ich bin so Schlaublick und das gab's da alles. Also nicht das Fingerschnipsen, aber also diese kleinen Gesten und so, die waren auch nur in dem Moment, in dieser kurzen Zeit so, bis es kippte. Also eigentlich, was die gemacht haben, ich weiß nicht, ob das geplant war, aber das ist das, was ich gesehen habe, ist so eine Sitcom, einmal mal so ein Sitcom-Streit, dieses vollkommen überspitzte, komplett zu Ende zu spielen, bis es richtige Aggression gibt.
Bis es dann richtig kracht.
Bis es richtig kracht, also bis wirklich, bis jemand reagiert, wie es ein Mensch halt manchmal tut.
Ja.
Also,
Was mir gerade auffällt, was ich an der Szene sehr faszinierend und auch so ein bisschen befreiend fand dann, es ist ja so, dass letztendlich der Krieg und die Aggression, außer mit Worten, also weil die Mutter, der Tisch, Mutter und Schwester verteidigen ja schon sehr vehement Tisch, aber ohne diese nicht mehr passiv, sondern aggressive Attitüde der Mutter und der Schwestern. Und das löst sich ja auf in dem Moment, ne, wo die Schwestern Fonnys Mutter aus der Tür begleiten und die aber ihre Jacken nicht mitnehmen.
Ja.
Und dann die Schwester die Jacken nimmt und sie ihnen einfach vor die Füße schmeißt. Und erst da der einen Schwester aufgeht, wie dramatisch und endgültig diese Geschichte da jetzt ab. Also, dass der Weg zurück versperrt ist.
Die sind vollkommen aus dem Leben gelöscht worden. Die tauchen auch nicht mehr auf in dem Film.
Ja, genau. Aber das wird erst mit diesem Jacke, weil die eine kommt ja zurück, man hat so das Gefühl von dieser Bewegung Richtung Tür, die Klamotten jetzt in die Hand zu nehmen.
Ja.
Weil man das macht. Egal, was passiert ist, man bleibt am Ende höflich.
Eine gewisse Grundform wird gewahrt.
Was die Schwestern denken, obwohl sie die ja schon mit ihrer Mutter
längst 10 Minuten haben.
Vorher auf massivst schlimme Weise überschritten haben.
Ja.
Erwarten sie, dass man ihnen immer noch in einer Grundhöflichkeit entgegentritt und werden quasi damit, dass die Jacken ihnen vor die Füße geschmissen werden, das wahrscheinlich mit Wertvollste, was sie überhaupt besitzen, wird der Schwester erst klar, das wird nichts mehr.
Ja.
Wir sind raus.
Das ist eine schöne, das habe ich gar nicht so, aber ja, das ist sinnvoll. Das ist super.
Und das war das für mich
erklärt so eine, auch das Nicht-Wieder-Auftauchen innerhalb des Films.
Das war für mich so ein bisschen dieses, weil ich so, als es dann anfing, ne? Nachdem die, also schon bevor sie geschlagen wurde, als Tischs Mutter nochmal versucht hat, Fonnys Mutter klarzumachen, was sie da gerade tut.
Ja.
Und die nur noch geifern, da fehlte wirklich nur noch so ein wilder Hunde-Geifer-Faden, ne? So Sabberfaden, der da rumfliegt, dass die noch so im Verhältnis nett bleiben.
Ja.
Also, weil ich hätte diese Frau, glaube ich, körperlich, also ich hätte sie nicht geschlagen oder so, aber ich hätte sie am Arm gerissen und vor die Tür gestellt.
Das Faszinierende ist ja auch, dass die Schwiegerfamilie ist ja total kaputt. Also der Vater hasst die Frau, seine Frau zutiefst und umgekehrt. Ja,
die Schwestern hassen ihren Vater auch.
Wir erfahren auch im Laufe des Films, dass Fanny oft einfach mal im Park gepennt hat und mal Freunden, weil er nicht mal nach Hause wollte. Und das erfahren wir später oder vor sie erzählen, ich weiß es gar nicht mehr.
Ich meine später, weil es eine Rückblende ist, wo sie das erste Date vor dem Restaurant spazieren
geht. Okay, das reißt mein ganzes Theoriegebäude rein. Also lasse ich da.
Ich weiß es gerade auch nicht genau.
Aber trotzdem, es ist auch interessant, wie vollkommen unterschiedlich sie reagieren. Der Vater sagt gar nichts, außer, oh, lass uns einen drauf trinken gehen.
Ja.
Das Thema erledigt, da kommt jetzt ein Kind.
Ist halt so.
Ja, und die Mutter, ja, wir wissen, was passiert.
Wir zwei wissen, was passiert.
Ja, wir haben es, glaube ich, genug angedeutet.
Ja.
Ja, mir fällt nichts mehr. Hast du noch was?
Zum Film insgesamt? Ja, also ich finde es am Ende ein bisschen schade. Also das Ende fand ich so ein bisschen, also weil dann ist ja klar, irgendwie, es ist ja so, der Tisch kriegt dann in der Badewanne in dieser Kellerwohnung das Kind.
Ja. Nur mit der Mutter zusammen.
Nur mit der Mutter zusammen und dann, dann kommt wieder Tisch aus dem Off und es ist wieder, das kommt öfter, also immer wenn Tisch darüber erzählt, dass sie und Fonny sich schon so lange kennen, wird eine Szene eingeblendet, wo die beiden, was ich sehr lustig finde, voll bekleidet baden. Also nicht voll bekleidet, aber die beiden Kinder haben, ja, so, weiß ich, so dreijährige, na, vierjährige Kinder. Habe ich übrigens
sehr lange gebraucht zu verstehen, dass das die beiden
haben
sind.
Weißes Unterhemd, ja, und irgendwie die gleiche, also die haben das gleiche an,
ja,
und baden da und bedecken sich mit Schaum.
Ja.
Und dann kommt dieses Kind auf die Welt, dann kommt wieder diese Szene und sie erzählt was und dann kommt eine Szene von, dann kommt ein Bild von einem Jungen, der in die Kamera lächelt. Und ich habe gedacht, das ist Fonny in älter.
Ja.
Weil das super gut gecastet ist.
Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich...
Das war bestimmt Absicht.
Ja, ja, wie gesagt, die haben viele so dieser kleinen Fallen eingebaut. Und, auf eine möchte ich gleich noch kommen.
Und dann sieht man aber, wie dieser Junge mit seiner Mutter halt dann mit Tisch,
ja,
ins Gefängnis kommt. Und im Off wird halt dazwischen noch, also es gibt noch irgendwie so eine andere, ja, der kommt ein bisschen mehr vor, der wird so ein bisschen vorgestellt, dass er ein relativ lustiger Junge ist, der aber auch schon sehr angepasst, also sehr... sehr still und vorsichtig ist. Und dann wird erzählt, dass, also dann wird so ein bisschen beleuchtet, dass es einfach, also wie das zu der Zeit ist, dass, ja, unendlich viele schwarze junge Männer wegen auch teilweise völlig absurder Dinge im Gefängnis sitzen. Und dann kommt der Satz, übersetzt jetzt grob, wie es viele als einzigen Ausweg sehen, vor allem um aus der Gefahr des herauszukommen. Sie sagen, sie sind schuldig für etwas, was sie nicht begangen haben, weil, ja, sie dann zumindest in den Regelvollzug kommen.
Ja.
Und da fehlte mir irgendeine Perspektive, wie lange das jetzt geht. Das wurde so ein bisschen angedeutet, weil der Junge malt, wie sein Vater aus dem Knast kommt.
Also im Roman steht es, im Film wird es tatsächlich nicht gesagt.
So, also man kann, ja, es sich so grob
6 Jahre
andeuten, weil der Junge wirkt so ein bisschen wie kurz vor der Schule.
Ja.
Also weil er schon sehr, weil er halt, aber das weiß man halt nicht, wenn man sich mit Kindern zum Beispiel nicht
Du meinst die Szene, aber
im Knast.
Die Szene ist kurz vor der Entlassung des Vaters?
Naja, sie ist so nah an der Entlassung, dass der Junge weiß, dass sein Vater aus dem Gefängnis wieder rauskommt. Also, dass
rauskommt. Es ein Thema ist.
Ja, also, ja, das wird halt gesagt, ja, seitdem ich es ihm erzählt habe, malt er nur noch euch beide nach dem Gefängnis. So,
ja.
Der kriegt ja da diese Wachsmalstifte, ja, und Blätter. Und,
aber ist diese Information wirklich von Bedeutung? Oder?
Naja, sie ist, war für mich irgendwie so ein bisschen von Bedeutung über die die Lebensperspektive,
ja,
dieser Familie. Weil wenn er 25 Jahre im Knast hätte verbringen müssen, was halt unlogisch,
ja,
ist, weil es war ja im Sinne, also böse gesagt, nur eine Vergewaltigung und er hat sich schuldig bekannt, was in den USA ja unglaublich viel wert ist.
Bei Ersttat.
Ja. So, aber für mich wäre das
Ich kann dir mit der Perspektive ein bisschen helfen. Wir wissen ja, dass ein paar Jahre vergangen sind. Der Junge ist ja schon größer. Es gibt eine Perspektive, es gibt die Aussage, dass es überhaupt eine Perspektive gibt, weil sie über diese lange Zeit Knast die Beziehung aufrechterhalten konnten.
Jein, also weil das ist ja sowas, wo ich das Gefühl hatte, also das kam für mich von ganz am Anfang irgendwie schon durch, dass das Tisch von ihrer ganzen Grundeinstellung ein sehr treuer Mensch ist. Also, weißt du, die hat einen wirklich beschissenen Job. Das wollte ich ja eben noch sagen,
ja,
mit diesem, die ist da Parfümverkäuferin und sie verkauft eigentlich kein Parfüm, weil die eine Hälfte gar nicht zu ihr kommt. Es gibt eine Frau, die regelmäßig kommt, die hat wahrscheinlich die gleiche Einstellung wie das Kaufhaus, dass man jemanden bestärken muss, der in einer Situation ist, in die ja irgendwie für viele Leute nicht reingehört.
Sie sagt nicht direkt, aber man kann es so ein bisschen rauslesen, dass sie ein Alibi-Schwarzer ist.
Genau, sie ist, ja, die, das ist so, wie es ja auch zu der Zeit schon Stipendien für Schwarze gab, wo man so behaupten wollte, man würde ja was für Minderheiten,
ja,
tun, damit sie sich irgendwann besser stellen können. Und dann sind da diese ganzen ekeligen Männer, die sie entweder als Sexualobjekt sehen, ne, die da ihre Nase in ihre Hand drücken.
Beidseitig. Also es kommen auch halt Afroamerikaner,
ja,
auf sie zu.
Ja,
und sehen
da
geht
es mir nicht darum, ob sie schwarz ist oder,
ja,
nicht,
das
sondern
ich,
dass sie Frau ist.
Dann kommt auch direkt eine Sexismus oder
eine generelle
breitgefächerte Sexismus-Ebene rein.
Sexismus, genau.
Ja.
So, aber sie bleibt bei diesem Job.
Ja.
Klar hat sie nicht viele Perspektiven, aber letztendlich hätte sie wahrscheinlich auch einen Job in einem kleinen Gemüseladen um die Ecke gefunden.
Wobei, wenn du ein Kind hast, dass du alleine auf sie bist,
aber,
du
aber da ist sie
sagen,
ja noch
vorsichtiger.
Neu schwanger und,
ja,
dann später schwangerer und muss ja auch lange dafür, also das kommt ja auch nur indirekt raus, sie muss lange dafür kämpfen, dass ihre Vorarbeiterin sie akzeptiert.
Ja.
Weil am Anfang, wenn die dann schnell auf Klo rennt, weil sie schwanger ist und nicht mehr kann oder ihr schlecht wird.
Nein, sie kommt gerade zu spät.
Oder kommt, ja, aber irgendwie so, ne, da guckt die immer auf die Uhr.
Da war sie noch nicht.
Und erst am Ende, als sie dann, weil das Kind
schwanger,
so heftig tritt,
ja,
und da fast am Tresen zusammenbricht, kommt die Vorarbeiterin und sorgt sich um sie. Das heißt, sie hat 5 Monate dafür gekämpft, dass man sie akzeptiert. So, aber sie bleibt bei diesem Job. Ja. Und sie bleibt auch, sie hätte ja auch die Wohnung aufgeben können und bei ihren Eltern wohnen können. Das wäre für sie deutlich komfortabler gewesen.
Gut.
Aber sie bleibt in dieser Wohnung.
Ja.
Also, und das war das, was mich so ein bisschen in der Waage, also ich meine, es ist ja egal, ob er 6 Jahre im Knast ist wegen etwas, was er nicht getan hat, oder 25, aber es hätte für mich, wenn ich das genauer gewusst hätte, diese Szene klarer gemacht.
Es ist nicht egal, nach 6 Jahren hast du noch weitaus mehr Perspektiven als nach 25.
Ja, aber es ist...
Und du siehst noch
aber mehr für, die für das unbefriedigende Gefühl ist es letztendlich egal, aber es wäre für die, für sozusagen meine Imagination, was aus den beiden noch wird und wie viel Anstrengung gerade auf Tischseite.
Ja.
Also, weil das ist ja schon eine größere Anstrengung, 25 Jahre auf jemanden zu warten. Also nochmal anders, das fühlt sich einfach viel...
Das ist, das meinte ich auch, das ist auch ein Unterschied mit der Tiefe im Sinne von, siehst du nach 6 Jahren das Ende der Geschichte oder nach
25? Und das, und das war mir halt nicht so ganz, also ich meine, es ist auch gut gemacht gewesen, dass auch sie ja nicht, also es geht ja nicht spurlos an Leuten vorbei, die kaum zusammen waren, wenn sie dann schon für so lange Zeit getrennt sind. Aber ich hätte es leichter verstanden, hätte man einmal gesagt, es sind ja nur noch 3 Jahre oder weiß ich nicht.
Haben wir noch was über den Film zu sagen? Ich meine, jetzt, wo wir eh schon am Ende des Films sind quasi.
Es ist definitiv ein Film, den ich nochmal gucken möchte.
Ja.
Und wir müssen ihn schon allein deswegen auf Datenträger haben, weil ich ja hoffe, dass es eine vernünftige Menge an...
Extras.
Ja, vor allem halt die... so Regie-Krams. Also ich hoffe, es gibt ein Audiokommentar vom Regisseur geben, weil ich das ja unglaublich spannend finde, weil man auch immer noch Dinge findet oder einem erklärt werden, die im Nachhinein verständlicher machen, warum man diese Stimmung in so einem Film gehabt hat oder warum man Dinge das Gefühl hatte, sie waren von Anfang an klar, ohne dass sie jemals ausgesprochen worden sind. Weil irgendwelche kleinen Bilder oder ne, so.
Also wir können den Film, also wir haben den Film gemocht.
Ja, ich war am Freitagabend tatsächlich, also ich wusste, ich mag ihn, aber ich war auch sehr derangiert von diesem Film.
Das lag aber nicht nur am Film, dazu kommen wir gleich nach einem kleinen Einspieler und zwar,
das Kino und das Erlebnis drumherum.
Ja, jetzt machen wir eine kleine kurze Schweigepause und dann machen wir den Einspieler. Röttcast. Das Kinoerlebnis, Röttcast.
Oh oh.
Ja.
Ich könnte fast sagen, ich hasse Menschen.
Nicht nur, wenn es mehr als 3. Man muss dazu sagen, dass das kleine Kino, was wir uns für unseren Cast ausgesucht haben, weil es ein kleines, hübsches, sehr angenehmes Programmkino in Köln ist, das auf Broadway.
Auf der Zülpicher Straße.
Genau da ist der Knackpunkt.
Ja.
Das ist hier in Köln die Partymeile. Und durchaus ist das Kino auch schon mal Anfang und Ende vom Vorglühen. Und Dates und am Freitagabend ist alles voll drum zu und schon ein bisschen angetrunken.
Also der Weg dahin war am Freitag schon irgendwie, also schon in der Bahn war anstrengend. Die Mischung aus Leuten, die spät Feierabend haben, denen, die schon auf Party sind, dazwischen noch Kiddies, die, keine Ahnung, zu wenig draußen waren die letzten Wochen und deswegen völlig abdrehen. Und eben... so böse das klingt und wahrscheinlich werden jetzt nachträglich noch junge Menschen aufhören, uns zu hören. Junge Studenten!
Dann sind wir nichts für die. Wir sind halt alt, wir meckern über die Jugend. Dafür ist sie da, für die Alten.
Ja. Nein, wir hatten nur einfach, wir gehen sonst, wenn wir jetzt auf Broadway gehen, gehen wir entweder in Filme, die schon lange laufen oder früher oder später als 8 Uhr abends. Und dann ist das Kino nicht mehr so voll.
Und dann haben wir noch einen fundamentalen Fehler gemacht. Wir sind davon ausgegangen, dass man Karte zahlen muss, was man nicht konnte, was noch ein bisschen Stress in die Kiste gebracht hat, weil ich noch einen Automaten anrennen musste.
Und der ist ein Stück weg.
Ja, ich glaube, ich habe auch den genommen, der weiter weg ist. Aber man braucht dann plötzlich nicht einfach.
Ja, du hättest zur Uni, zur Mensa laufen können. Naja, aber, egal. Aber und dann hatten wir noch rechts neben uns zwei ältere Damen, die waren zehnmal schlimmer, als auch ein Rudel von 20-jährigen Studenten hätten sein können. Das waren die eine zumindest trug den klassischen Sozialarbeiterinnen-Schick. Weite Kleidung, viele Lagen, Tüllunterrock. Und die fielen mir schon auf, als sie die Karten holten. Und ich dachte schon so.
Ja, das habe ich nicht erlebt.
Das hast du nicht erlebt. Nee. Aber die waren so. Vielleicht bin ich auch zu ungeduldig, aber die waren so aufgeregt, wie ich das von 20-jährigen Studentinnen erwarte. Aber gleichzeitig hielten sie sich für. Die erzählten dann noch, während wir in der auch schlecht gemachten, kruden Mischung von Werbung, Trailer, Werbung. Schlechte Werbung.
Also ich liebe das Kino, aber es hat zwei Sachen gemacht an dem Tag, die nicht funktioniert haben, meiner Meinung nach. Und zwar erstens die Mischung, keine klare Trennung zwischen Werbung und Trailer. Das lief relativ lange, aber das hat man ja leider inzwischen bei Kinos sehr 20 Minuten.
Entweder das oder es gibt irgendwie gar nichts mehr.
Und die ganze Zeit war das Licht an.
Sehr hell sehr und hell. Die Tür auf.
Und es ist zwar ein Rausgehen und Reinkommen. Und ich sehe halt die Trailer sehr gerne. Man merkt es echt, wenn man zu welcher Zeit man in welchem Kino ist und welche Art von Publikum im Film da läuft. Also wenn man so einen Film läuft, so ein Cineasten-Ding, so ein Liebhaber-Ding gerade läuft, ist eine ganz andere Stimmung davor.
Ja, das dann ist sind viel die Leute schon relaxter,
sehr auf die Sache fokussierter.
Ja. Und die nehmen die Werbung, um die letzten Gesprächsenden zu verschnüren sozusagen und sich einzustellen, dass sie dann mit Lust und Interesse die Trailer gucken.
Das aber sind so die. Es hat halt auch viel damit zu tun, wie das Kino damit umgeht. Also das ist es oft, also ich kenne das nicht, dass im Trailer schon das Licht aus ist. Das ist auch irgendwie Blödsinn, aber es ist oft schon
gedimmt. Es ist aber gedimmt und die Tür ist zu.
Die Werbung hat sich dann schon erledigt, die haben wir schon auch schon hinter uns. Dann kommt Trailer, die Tür ist eventuell schon zu und es liegt auch einfach in der Uhrzeit. Freitagabends auf der Partymeile.
Krasse ist, die beiden Damen, die mich so massivst aufgeregt haben, die laberten ja noch ständig von irgendwelchen Filmfestivals und so. Also die hielten, das war so diese klassische Ding, nur weil wir da hingehen, sind wir total die Kulturschaffenden. Aber also für mich wirkten die so wie, wir wollen hip und cool und wir sind ja voll die Cineasten. Das ist eine sehr persönliche, aggressive, angepisst Stimmung.
Diese haben wir jetzt haben einfach verkackt bei
die
dir,
haben weil total sie dir verkackt.
Die Trailer angeredet haben.
Ja, nicht nur die und ich saß ja Gott sei Dank noch ein Stück weg, aber die hatten auch so zwei, drei Stellen im Film.
Ja.
Also damals, als wir Monsieur Claude und seine Töchter geguckt haben, war das Kino in Ehrenfeld ja voll mit Anfang 50er bis Ende oder vielleicht auch Mitte 60er.
Monsieur Claude und seine Töchter ist übrigens ein Beispiel für einen Film, der eine antirassistische Aussage mit rassistischen Klischees
und Witzen
vorbringt.
Voll
der also eigentlich absolut in dem, was er vorhat, scheitert.
Genau, und da saßen unglaublich viele, die sich für so ach so tolerant halten, aber im Zweifelsfall jetzt vielleicht sogar über die klimaprotestierenden Jugendlichen herziehen.
Das ist ja wie ein Vorurteil.
Das ist ein Vorurteil, aber auf jeden Fall saßen die da und haben über die miesen Dinge, wo ich hätte kotzen können, über so wirklich, wirklich rassistische Witze, die in keiner Weise aufgeklärt wurden oder auch nur in Frage gestellt wurden, haben sie sich fast ausgeschüttet vor Lachen. Ich hätte kotzen können bei den Witzen, sie fanden es lustig. Und genauso haben diese beiden Damen reagiert. Sie haben sehr laut an Stellen gelacht, wo sich in mir das fiese Gefühl regte, hier läuft was ganz gewaltig schief, das ist nicht lustig. Das ist bedrohlich und scheiße für die Leute, die drinstecken. Und das hat mich total genervt.
Die waren übrigens das Sitcom-Publikum, die tatsächlich diese Szene endgültig so eine Sitcom-Szene gemacht haben, weil sie genau an den richtigen Stellen wie nach Regieanweisung reagiert haben. Das war eigentlich schon wieder herrlich.
Ich glaube, dass, also weil wenn man die Beschreibung von dem Film sowohl in so Kinokritik-Zeitschriften oder auch bei Wikipedia durchliest, saßen, glaube ich, einige Pärchen in dem Kino und hatten gedacht, sie gucken jetzt vordergründig einen Liebesfilm.
Ja.
Weil vor uns, ich habe das so gesehen, zwei, drei Reihen vorher waren zwei, die hatten sich schon so romantisch aneinander gekuschelt.
Ja. Aber ich habe auch gemacht.
Ja, nicht so richtig. Also nicht so wie die.
Okay, verstehe.
Also, und auch das Pärchen aber neben muss, mir.
Das ist aber auch die Uhrzeit. Das ist das
war ja, nein, ist ja auch nicht schlimm, aber es war so, ich finde, das hat man der Stimmung halt angemerkt, dass sehr viele Leute mit einer, also es sind sehr viele Leute, glaube ich, mit einer anderen Perspektive oder also mit einer anderen Erwartung reingegangen.
Ja, wir hatten gar keine Erwartung. Das ist, glaube ich,
wir hatten keine Erwartung.
Ja.
Und das Pärchen, was direkt neben mir saß, sie war sehr aufmerksam, also so, sie wollte den Film auch wirklich sehen. Ich glaube, sie wusste es auch. Und er war auch die ganze Zeit, als der Film schon losging, war der total unruhig und hat sich ständig irgendwie so die Hand über den Bauch oder wie auch immer gerieben. Und immer, wenn es zu ein bisschen Intimität kam, wollte er irgendwie Kontakt wieder aufnehmen. Und sie war aber voll im Film. Und, und hatte ich das Gefühl, in einer ähnlichen Stimmung wie ich.
Also für ihn war es ein Rendezvous, für sie weniger in der Hinsicht.
Der Film selber war für sie keine Gelegenheit, zu kuscheln und sowas, weil ich fand auch, also ich fand die ganze Liebesgeschichte von denen total schön.
Ja.
Aber sie war nicht so zu genießen. Ich genieße ja
also letztendlich
romantische Schnulzkomödien.
War es mehr ein Vehikel als
Nein, es war ja unabdingbar, weil die ganze Situation wäre ja nie passiert, wenn
aber das meine ich nicht. Ich meine, dass es keine Liebeserzählung war, der Liebeserzählung wegen.
Genau.
Ja.
Sondern es war. Das ist das, was passiert.
Ja.
Aber auch die beiden konnten sich ja gar nicht komplett in ihre Liebesgeschichte ergeben, weil sie die Zeit dafür gar nicht hatten.
Nee, war auch eine Klarscheibe dazwischen. Großteil des Films.
Ja, es ging ja gar nicht, weil in 3 Monaten kann man, also da kann man die ersten, so da kann man dieses Berauschende und diesen Anfang. Aber selbst der ist ja überschattet bei den beiden schon. Weil erstens müssen sie sich ja über ihre Beziehung da irgendwie, also ne, diese Neudefinition da klar werden und überhaupt. Und das hat man schon im ganzen Kino gespürt. Und ich musste wieder feststellen, das ist vor allem halt abends um 8, bis wenn dann die Leute noch für die 8:30 Vorstellung warten, habe ich wieder festgestellt, dass Off-Broadway braucht schalldichtere Türen. Weil immer wenn der Film so leise wurde, hörte man das Geklapper und das Gerede. Und ich meine, gut, Freitag war noch wirklich auch ein Tag fürs Kino.
Das stimmt.
Man konnte nicht, also man konnte schon kaum Kneipenhopping machen. Oder so, weil man ständig nass wird.
Ja.
Und windig und irgendwie, obwohl es ja nicht so kalt war, aber es war irgendwie sehr...
Hüselig, unangenehm.
Es war ein klassisches Kino. Auch spontan.
So wie wir. Spontan geplant.
Spontan geplant, aber... Also ich saß ja lange an der Kasse, während du das Geld holen musstest. Und dann rief auch zwischendurch jemand an, die sich, glaube ich, auch spontan für die Spätvorstellung anfragten. Und dann sagte die Frau an der Kasse, ja, erfahrungsgemäß muss man nicht vorreservieren für die Spätvorstellung.
Ja.
Weiß ich nicht, aber wie es dann ausgegangen ist, das habe ich leider nicht mitgekriegt. Aber so, ansonsten ist das auf... Also wenn man nicht Freitagabend um 8, wenn das Wetter schlecht ist.
Sehr schönes geht Kino.
Ein sehr schönes Kino.
Mit einem schönen Wartebereich und im Sommer haben die auch, glaube ich, draußen auch 1-2 Tische stehen.
Ja.
Das ist einer meiner Lieblingskinos in Köln tatsächlich. Und die Preise sind recht günstig und die haben auch immer ein nettes Programm. Also das sind die großen Blockbuster weniger, aber...
Aber auch nicht die ganz kleinen, verschrobenen Sachen.
Ja.
Aber wir werden uns trotzdem irgendwie... nochmal über die Uhrzeit oder die Örtlichkeit Gedanken machen müssen für weitere Folgen.
Rödcast. Ende Gelände.
Tschüss.
Liebe dich. Ciao. Rödcast.
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 Rödcast.